Potatoes.
Hallo Potato Heads, ich bin's Martin, der Neue, und ich habe gedacht, gleich mal zum Anfang, Carsten ist leider heute nicht dabei, mit Kälte mache ich mal ein Interview. Ja, wenn man Carsten schon nicht da ist, dann machen wir halt ein Interview.
Dann machen wir das beide, was soll's.
Du bist Kälte.
Ich bin Kälte, ja.
Und ich bin immer noch.
Hi. Hallo Martin.
sag mal Kälte, wo hast du denn den Super Bowl geguckt?
Zu Hause. Wo denn sonst?
Ja, aber was für ein Programm, Keule.
Ja, ich hab's mir leider auf RAN NFL angeguckt und bin dann auch eingeschlafen. War nicht so spannend.
Ah, das macht man doch nicht beim Super Bowl. Also ich habe bei DAZN mir die Gönnung gegeben. Und dort,
Gönnung.
Ja, richtig volle, fette Dröhnung, Gönnung. Richtig geil.
Und nicht dort, schlecht, wie was?
Ja, wollte ich dir gerade sagen. Also dort hat ein Mann durch die Nacht geführt, den ich so sympathisch fand. Ja, auch nicht nur in der Nacht, sondern auch in den Übertragungen davor von DAZN, dass ich dachte, komm, den rufe ich heute mal an. Ja, und den habe ich jetzt eingeladen.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja.
oh Gott. Was hat die Katze uns vor die Tür gelegt?
Oh, du guckst Kurt Krömer. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Genau, wir machen das heute so ein bisschen wie bei Kurt Krömer und machen unseren Gast ein bisschen fertig und am Ende hauen wir einfach ab.
Fertig machen finde ich gut.
Okay.
Alles klar. Also, wen hast du mitgebracht?
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir begrüßen jetzt von DAZN den Journalisten, Kommentator, Moderator und offensichtlichen Football-Liebhaber Flo Hauser. Hallo Flo.
Hallöchen.
Hallo, schönen guten Abend. Freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und Kurt Krömer ist geil.
Yeah. Na, wir freuen uns auch wie Bolle, dass du Zeit für uns hast.
Ja, danke.
Boah, Besuch
danke.
Hier.
Bist du jetzt Martin. Schon wieder im normalen Leben angekommen? Also nach Super Bowl und sowas?
Ja, so langsam wieder. Jetzt sind wieder die normalen, gängigen Fußballwochenenden. Da war ja immer Fußball und dann noch Football am Abend in der Nacht zu tun. Jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger.
Ab jetzt wird es langweilig.
Ja, langweilig nicht, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger und ein bisschen Erholung war auch angesagt. Super Bowl war eine sehr anstrengende Schicht, aber hat sehr viel Spaß gemacht.
Aber wie hat dir denn der Super Bowl insgesamt gefallen? Also von Spiel bis hin zu Halbzeitshow?
Ja, Spiel, muss ich sagen, war, also zumindest war es die ganze Zeit spannend. Das kann man ja festhalten. Wurde auch am Ende erst entschieden, wie so häufig in dieser Saison. Und es war aber so im dritten Viertel kam so irgendwie eine kleine Lethargie rein, hatte ich das Gefühl. Da war so ein bisschen, ja, ein kurzer Tiefpunkt im Spiel. Es war jetzt nicht so der Kracher, den man vielleicht unbedingt erwartet hat von beiden Teams, möchte ich mal sagen. Aber Halftime-Show war mega geil, weil ich habe ihr könnt es ja jetzt leider nicht sehen, liebe Zuhörer, aber ich habe ja immer so einen Knopf im Ohr, wo man die Regie hört und wo man auch das Programm hört, was gerade läuft. Und ich hatte einfach Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem und so ultra laut auf meinem Ohr und wir haben dann ja kurz Pause, wenn wir es anschauen können. Das war schon fett, back to the roots und zur Kindheit. War schon cool, aber insgesamt war das drumherum, Super Bowl in L.A. war, glaube ich, echt ein großer Erfolg und spannend war es. Also ich kann mich da nicht beklagen, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich habe nur einen einzigen Typen mit einer Maske gesehen. Also die Amerikaner, da ist Corona vorbei.
Ja, scheint so. Kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Habe ich auch nie wirklich, sage ich jetzt mal, verfolgt beziehungsweise recherchiert, wie es dann bei denen ist. Ich glaube, man kann sich einfach nur freuen, dass Fans da sind. Ich gucke auch Wrestling sehr viel, sehr gerne. Da ist es eh
cool.
Da sind die Leute, da sind die Künstler vor allen Dingen auf die Fansreaktionen ja sehr, sehr angewiesen. Und in Anführungsstrichen ist mir das dann wurscht, was die dann da für Regeln haben. Wenn es so geregelt ist, dass es bei denen passt, umso geiler ist es für den Sport und fürs Event.
Flo, wir haben dich ja eingeladen, weil wir ein bisschen etwas über den Kommentatorjob beim Football hören wollen. Also im Podcast hier bei den Coach Potatoes geht es ja oft um die Perspektive aus den Augen von Coaches und den Alltag von Coaches und sowas im deutschen Football los ist. Und NFL ist ja hier nicht so das Thema. Aber trotzdem, als Kommentator diesen Job zu machen, ist ja signifikant anders. Wir werden dich jetzt ein bisschen ausquetschen zu deinem Job und wie du zum Football generell stehst und vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft schaust, was Football angeht, also auch die NFL in Deutschland und was das vielleicht für einen Einfluss aus Football hat. Aber lass uns mal die Reise relativ am Anfang machen. Was ich immer sehr gerne mag, ist zu fragen, wo kommst du eigentlich her?
Also erstmal möchte ich nochmal sagen, dass ich das mega cool finde, dass ihr den Podcast macht und den deutschen Football auch präsentiert. Finde ich mega cool.
Dankeschön.
Ich bin da nicht so in der Materie drin tatsächlich. Ich habe ein bisschen European League of Football auch kommentieren dürfen in der vergangenen Saison, aber ich finde es mega cool, dass ihr das macht. Das zeigt auch nochmal den Stellenwert. Also danke dafür, glaube ich, auch von euren Zuhörern. Und wo komme ich her? Ja, ich komme aus dem beschaulichen Niederbayern-Dingolfing, 22.000 Einwohnerstadt, und bin aber in Berlin aufgewachsen. Als ich 9 war, sind wir nach Berlin gezogen und war dann in allen Ecken von Berlin, und um in der Zone-Sprache zu bleiben, Underground of Berlin ist genau auch mein Ding, falls ihr das auch gesehen habt, weil ich genau da aufgewachsen bin, wo die Kollegen Benatira, Boateng
im Wedding
aufgewachsen sind. Wedding unter anderem, jawohl.
Yeah, da komme ich her, da wohne ich jetzt gerade aktuell.
Sehr gut, sehr gut. Her,
da wohnst du, da
lebst
du.
Ja, ja.
Tust du woanders.
Ja, ja.
Und da komme ich her. Also ich bin immer so ein Mix aus Kleinstadt und Großstadt. Und das beschreibt mich, glaube ich, auch ganz gut, weil ich bin nicht so der anonyme Typ. Ich mag das gern, Nachbarn zu kennen. Ich mag es gern, Leute zu treffen und zu networken. Auf der anderen Seite mag ich es auch total gerne, in der Natur zu sein. So. Und Berlin ist aber auch mega geil. Ich habe da meine Jugend, meine Teenagerzeit verbracht. Also ist, glaube ich, ein ganz guter Mix. Ich glaube, meine Eltern und ich sind ganz zufrieden damit, was daraus geworden ist, charakteristisch zumindest.
Das werden wir am Ende der Sendung bewerten.
Ja.
Aber ich habe gesehen, dass unser Lebensweg knapp aneinander vorbeigegangen ist.
Ist zwar, das so?
Ja, du warst auf demselben OSZ Handel 1 in Berlin, ja, in der Wrangelstraße. Ich war da bis 2005 und du warst da, glaube ich, ab 2010. Ja. Und ich habe noch die Zeit erlebt, als es noch keinen Meckes vor der Tür gab. Ja, der berühmt-berüchtigte einzige Kreuzberger Meckes. Und es war noch eine Zeit, ja, da war eigentlich Totentanz am Schlesi und bei dir wahrscheinlich tagsüber Disco und war auch so die
Vollgas. Schule. Ja, also es war echt cool, coole Berufsschule, es war eine Riesenschule. Und schöne Grüße an Hackern, der das Koffein da geführt hat, so ein Café um die Ecke, weiß nicht, ob es das damals schon gab, ich glaube auch nicht. Das war so der Treffpunkt und da war auch dann immer 1. Mai-Fest, immer voll DJ und Party, und das mag ich in Berlin, diesen Flair, Multikulti, mega geil. Und ja, da war schon ordentlich was los, aber ich war immer nur 2 Tage die Woche da, hatte da so einen Berufsschulweg, immer nur 2. Montag, Mittwoch.
Ja, duales System.
Und ich weiß nicht, ja. Und genau, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber beim Lidl-Parkplatz hat man immer 30 Euro Strafzölle gekriegt, wenn man sich da hingestellt hat mit dem Auto. Mit dem Auto war immer blöd hinzufahren.
Ja, also ich hatte damals noch keinen Führerschein. Ich habe den erst sehr spät mit 40 gemacht, aber ich hatte so einen russischen Mitschüler. Der kam immer halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu spät und ja, konnte da nicht parken. Vielleicht hatten wir dieselben Lehrer. Ich erinnere mich noch an Herrn Ruf, an Herrn Striezel. Da gab's.
Oh, jetzt kommen wieder die Insider-Stories
hier. Ja, aber egal. Aber
ich habe nur eine einzige witzige Story, habe ich meine Lehrerin, die Frau Gerwin, keine Ahnung, ob du die kennst.
Nee,
Die habe ich tatsächlich im Wilmersdorfer Schwimmbad mal getroffen. Ich bin getaucht, bin aufgetaucht, dann war sie plötzlich im Schwimmbecken vor mir. Fand ich sehr lustig.
Sah sie gut aus?
Kommt drauf an.
Bei allem reicht's. Nein, aber du hast ja was ganz anderes gemacht. Ich bin ja damals 2002 bis 2005 zum Einzelhandelskaufmann geworden und du hast Veranstaltungsmanagement gemacht. Das hatte erstmal noch nicht sehr viel mit NFL moderieren und kommentieren zu tun. Aber hast du damals schon so eine Vision gehabt, dass du irgendwann mal in dieses Haifischbecken Medien, Fernsehen hinein möchtest?
Ich glaube schon. Ich glaube, das braucht man auch, um das dann irgendwie zu schaffen. Auf der einen Seite hatte ich über diese Zeit dann schon, als ich noch auf der Berufsschule war, einige Freunde, die bei der Hertha unter anderem im Profibereich schon gespielt haben oder bei den Amateuren, bei der U23 und selber auch gekickt in der Landesliga dort und habe immer gesagt, Fußball, boah, ist so ein Drecksgeschäft, ganz ehrlich, es macht so viel Spaß, aber da höher, nee, muss nicht sein. Aber wenn man meinen Vater fragt, der immer gesagt hat, ich habe damals schon alles kommentiert, was zu kommentieren gab, mit dem Ball am Fuß, EM 2000, als wir umgezogen sind, im leeren Wohnzimmer habe ich mit den ganzen Italienern, Nesta, Maldini und Co., das Wohnzimmer, was noch da war, zusammengeschossen, und bei meinem Fußballverein damals, dem SC Borsigwalde in Reinickendorf, haben sie gesagt, in der B-Jugend hätte ich mal gesagt, ich werde Kommentator, ich habe da voll Bock drauf und habe halt auch immer auf dem Platz meine Fresse offen gehabt, rede auch viel, natürlich mit viel Inhalt, ist ja klar, meckern auch ab und an, aber prinzipiell habe ich das wohl mal gesagt und wurde auch immer gefragt, hey, mach doch mal, kommentier doch mal, weil ich auch so ein paar Prominente damals imitieren konnte, parodieren konnte und
habe das dann immer so
gemacht.
Hau doch mal raus hier.
Komm, wir sind da unter uns. Hört ja keiner.
Ey, das habe ich so lange nicht mehr gemacht.
Ich mache das in der Sendung auch. Also ich mache manchmal Lindenberg, das ist ja einfach, ne?
Udo Lindenberg habe ich tatsächlich vorhin erst noch gemacht, weil meine Partnerin gesagt hat, komm, jetzt ist 20 Uhr, jetzt mach mal dein Ding. Habe ich gesagt, mach mein Ding.
Panik.
Also ganz Wenn man keine Panik hat, muss man dann nur machen. Ey, keine 20 Uhr Fernsehen.
Wir hätten den Udo jetzt hier reingelassen.
Ja, ja, wir haben auch
nee, eine andere. Ist echt hammer mega und so, ehrlich du, mit Thomas und so, ehrlich du. Ja, du mit Unkraut jeden und so. Mit deinem
Apfel, nicht schlecht.
Also ehrlich, hammer wow. Mega, du ehrlich.
Mega, mega. Ja,
und nicht schlecht.
Wir werden dich demnächst buchen, wenn wir wieder Gäste haben wollen.
Unbedingt, das wäre noch ein Zweig, den ich gerne nochmal machen wollen würde, ja.
Wir basteln dich in unsere Intros ein.
Ja, unbedingt.
Hast du da Vorbilder bei Imitatoren? Gibt ja ein paar in Deutschland.
Also es war tatsächlich Matze Knob immer, der das gemacht hat. Max
Giermann. Wollte ich da gerade sagen.
Max Giermann ist natürlich the GOAT irgendwie in der Hinsicht mittlerweile. Aber der kam dann erst, als ich dann das da verbreitet habe.
Also Giermann habe ich letztes Jahr erst das erste Mal gesehen. Also ich habe lange Zeit kein Fernsehen geguckt und habe irgendwie den Einstieg von dem Mann total verpasst.
Klaus Kinski, seine größte Rolle.
Klaus Kinski, es gibt ja dieses absolut geile Video, ne, wo sie da diese Szene im Dschungel nachspielen und er Kinski spielt und dann Werner Herzog reinkommt und sagt, du musst den Irren spielen, das ist hier alles fürs Fernsehen. Wir machen hier einen billigen Art-Movie. Ja, da guckt keiner den Film. Eier Mist. Und er so, wie, ich soll... Verrückt, sowas sag ich doch nicht. Leck mich doch am Arsch. Das bin doch nicht ich, Werner. So, und naja, mega. Schon sehr gut.
So, jetzt machen wir mal weiter, Martin.
Ja, komm,
also ja, auf jeden Fall. Ja, unser Gast hat nicht ewig Zeit.
Ja. Oh, die Zeit läuft. Ja, also Eventmanager bist dann geworden.
Ja. Ja, korrekt.
Traumberuf. Und irgendwann, also wir machen jetzt mal einen großen Sprung. Du bist jetzt schon wieder in Bayern, du bist wahrscheinlich in München und auf einmal wirst du Moderator bei der Spielvereinigung Unterhaching. Wie kommt man denn genau zu diesem kleinen, netten Vorortclub vor den schönen Toren vom noch schöneren München?
Also das ist natürlich, da muss ich ein bisschen ausholen, weil ich in Berlin hat das tatsächlich angefangen, weil Unterhaching klingt komisch, ist aber so. Das war, ich habe mit Sascha Bigalke, der damals bei der Hertha gespielt hat, Abitur gemacht in Tegel auf dem Humboldt-Gymnasium, schöne Grüße. Und der ist dann irgendwann nach Unterhaching gewechselt. Und 2011 oder so müsste es gewesen sein. Und dann habe ich den halt ein paar Mal besucht, logischerweise. Und fand den Verein immer ganz cool. Das Umfeld war mega geil. Junge Leute, die haben auch tatsächlich damals unter anderem Freiburg auch mal aus dem Pokal gekegelt. Oder Köln war es, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, Freiburg war es. Und da hatte ich immer schon so diese, in Anführungsstrichen, Sympathie oder diese Liebe zu Haching. Mega cool. Und einige Jahre später ist er wieder dorthin gewechselt. Nachdem es beim 1. FC Köln nicht so geklappt hat und auch der Max Niku, der mittlerweile mein bester Freund ist seit fast 15 Jahren, den ich auch in Berlin über einen Sascha kennengelernt habe, weil der damals bei der Hertha gespielt hat, ist auch wieder nach Unterhaching gewechselt. Der kommt aus München, der hat in Unterhaching in der Jugend gespielt und ist zum Karriereende nochmal nach Haching gewechselt. Dann war ich zu der Zeit schon in München bei DAZN und dann haben sie 2018 gesagt, du Flo, hast du nicht Bock, komm, wir als Mannschaft, wir schlagen dich mal vor. Und als Haching-TV-Moderator, weil da war halt ein paar Stelle offen.
Darf ich gleich mal fragen, was macht ein Moderator in Unterhaching?
Also ich habe damals angefangen tatsächlich nur fürs Vereins-TV, sprich nur für Haching-TV. Heißt, Konzepte überlegen, was machen wir, worüber können wir drehen, Interviews mit den Spielern, Spiele mit den Spielern, Trainingsberichte und so weiter. Ein Jahr später wurde ich dann tatsächlich Pressesprecher, also habe mich auch um alles andere gekümmert, Social Media, Homepage etc., aber damals habe ich halt angefangen nur als Haching-TV-Moderator und es war eine unfassbar geile Zeit, weil ich mit den Jungs, die damals die 20 Männer in der Mannschaft, mit allen eigentlich teilweise im Vorfeld, aber dann auch dadurch so dick befreundet war. Das war eine eingeschworene Truppe. Das war unfassbar cool, war auch erfolgreich und wir hatten eine Menge Spaß und da haben wir einige verrückte Dinge gedreht. Natürlich low budget und jetzt nicht irgendwie fernsehpreiswürdig, aber hat auf jeden Fall unfassbar gute Laune gemacht.
Genau. Du hast ja gerade schon gesagt, da hast du schon bei DAZN gearbeitet. Du bist seit 2016 bei DAZN, bist quasi Mitarbeiter der ersten Stunde, oder?
Mitarbeiter des Monats, ja, genau.
Wie oft hängt dein Gesicht da an der Wand?
Ja. Müssten wir eigentlich mal einführen, ja, keine schlechte Idee. Tatsächlich,
das ist
ja,
auch 2016. Bei uns mal einführen, Kälte, oder?
Ja, da wäre ich ja immer an der Wand.
Ja, aber jetzt Hirschkopf.
Wenn du das hast, mich musst du erstmal legen, Dicker.
Das bin ich nicht mehr. So. Mhm. Also da bist du jetzt eine halbe Ewigkeit. Und was war denn das für ein Unternehmen, als es gegründet wurde? Also Gab es da überhaupt einen Plan bei der Zone? Also wir kaufen jetzt einfach mal irgendwelche Rechte und fangen an zu moderieren. Kennt ihr das? Oder moderier einfach. Mach mal. Wie lief das?
Also das kann ich gar nicht so genau beantworten, wie die dann wirklich angefangen haben oder was sie für einen Plan hatten. Als ich angefangen habe, war es auch so, auch über den Max Nicou, weil der damals gefragt wurde, ob er Experte machen möchte für Fußball, weil sie gesagt haben, wir wollen, damals ging es ja nur um Fußball in erster Linie, die Fußballberichterstattung ein bisschen anders machen. Wir wollen nicht die älteren Experten wie, keine Ahnung, Klaus Augenthaler, Matthäus, sondern wir wollen Jungs, die gerade erst aufgehört haben oder sogar noch kicken und auch nicht schon satt sind, weil sie 5-mal Weltmeister geworden sind, sondern die vielleicht nicht die Riesenkarriere gemacht haben, aber alle kennen, weil die ein bisschen mehr zu erzählen haben. Das ist auch ein Ralf Gunnisch, Max Nicou hat ja auch irgendwie 200 Erst- und Zweitligaspiele gemacht. Also das war so deren Philosophie und vor allen Dingen auch auf junge eigene Leute zu setzen. Also ich habe ja damals ein Casting gemacht über den Max und über seinen Bruder Chris, der da auch mit ins Boot geholt worden ist, weil der in den Medien schon vorher gearbeitet hat, 15 Jahre lang. Und dann habe ich da so ein Casting gemacht und haben gesagt, ja, eigentlich ganz cool, versuch doch mal und habe dann kommentiert, wenn ich mir das von damals anhöre, Katastrophe, aber man entwickelt sich natürlich auch. Und das habe ich damals schon gemerkt, das ist auch heute noch so. Also es gibt viele, viele Jungredakteure und Redakteurinnen, die Chancen bekommen als Field Reporter, als Kommentator in der Highlight-Schicht, aber auch bei Drehs dabei sind, so eine Sachen wie Matchday-Feature oder auch Underground of Berlin, was sie jetzt wieder gemacht haben. Und dafür steht The Zone, glaube ich, eigenen Leuten vertrauen, wenn sie Bock haben, was zu reißen und was auf die Beine zu stellen. Und da war noch nicht absehbar, was bekommen die für Rechte, was wird es außer Fußball noch geben. Also das war schon sehr, sehr interessant und hat sich unfassbar gut entwickelt, weswegen ich mich auch so entwickelt habe in meinem Stil, wie ich arbeite, aber auch in meiner Präsenz, wofür ich The Zone, Michael Bracher vorneweg, Jörg Zwacker und auch Alex Schlüter, der damals immer mit mir so ein paar Feedbacks durchgegangen ist, unfassbar dankbar bin. Also es war schon echt eine große Unbekannte, möchte ich mal sagen, damals.
Wie war das damals, dein erstes Spiel, was du irgendwie kommentieren musstest? Ich hätte tierische Angst vor einem Blackout, auf einmal nichts mehr sagen zu können. Nicht, weil mir nichts einfällt, sondern einfach, weil mir bewusst wird, ey, da hören mir jetzt 100.000, 50.000 Leute zu und ich soll denen jetzt erzählen, was da passiert, ohne dabei wie so ein Oberlehrer rüberzukommen. Also, wie ging es dir damals?
Also ich war unfassbar aufgeregt, keine Frage, habe damals auch noch in Berlin gewohnt. Ich habe es ja auch 2 Jahre lang eineinhalb Jahre bis 2017 nebenberuflich gemacht. Ich habe in Berlin immer noch im Estrel als Eventmanager gearbeitet und bin dann immer gependelt. Am Wochenende bei Chris oder bei Max gepennt und die haben mich dann auch immer hingefahren, sind mitgekommen. Das war mega cool, weil wir alle noch neu waren und geil hinter den Kulissen, mach mal mit. Auch wenn ich alleine kommentiert habe. Mein erstes Spiel war damals Bologna gegen Neapel oder Florenz gegen Neapel. Ich glaube Bologna gegen Neapel. Da war ich schon sehr aufgeregt, keine Frage. Es klingt immer blöd, wenn man das selber sagt und das möchte ich auch nicht. Ich bin ein sehr, sehr bodenständiger und ehrgeiziger Typ, aber ein gewisses Talent dabei zu haben, ist, glaube ich, schon von Vorteil. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mit meiner Stimme konnte ich schon immer spielen, habe mir viel immer abgeguckt von anderen, in Anführungsstrichen, das irgendwie unbewusst mitgenommen. Und dementsprechend auch mit den mehr Spielen, die ich kommentiert habe, ist auch immer mehr Entwicklung oder mehr eigener Flow entstanden. Aber aufgeregt war ich da mega durfte auch so irgendwie live kommentieren, als mich vorher noch keiner gehört hat, weil ich habe davor, und das war Bologna gegen Florenz, sowas nämlich, einen Test gemacht, während das Spiel live kommentiert wurde damals, ich weiß gar nicht mehr von wem, habe ich in einer anderen Box nebenan das auch kommentiert zur Aufnahme, quasi mein Test, mein richtiges Casting, 90 Minuten zu machen. Und dann hat mich der Alex Schlüter angerufen eine Woche später und sagt so, Flo, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich sage, okay, die schlechte Nachricht ist, technisch gab es Probleme, wir haben das Spiel nicht aufgezeichnet. Ich sage, oh fuck, und nicht so direkt, ja, soll ich nochmal kommen und so. Nee, die gute Nachricht ist, du machst nächste Woche in Neapel gegen Florenz, weil die Jungs, die im Technikraum saßen, die dir zugehört haben, fanden das so geil und dann meinten, den musst du einsetzen, mach mal. Und es ist auch ein Flo, wir haben ja hier heute 2 Flos dabei, das ist auch ein Flo, den ich letztens wieder getroffen habe, der gesagt hat, boah, geil, das ist ein richtiger Bayer, geil, ihr seht deine Entwicklung, mega und so. Und dem habe ich das zu verdanken, dass ich das machen durfte. Und dann bin ich ohne live quasi das erste Mal live gegangen und habe davor noch den obersten Chef, Michi Bracher, getroffen auf dem Flur, der dann zu mir meinte, wer bist du, der Flo Hauser? Ach, du kommentierst jetzt hier bei uns, ohne dass ich dich jemals gehört habe. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und dann ging mir natürlich erst recht die Pumpe. Da war ich richtig aufgeregt. Aber der Rest, wenn so blöd klingt, ist Geschichte.
Also wir können erstmal festhalten, Florian ist einfach ein saucooler Name. Ja?
Absolut.
Mich würde mal interessieren, wie sieht denn so der Kommentatorenalltag aus? Wie viel Gewichtung oder wie viel Zeit ist Kommentieren, wie viel Zeit ist Vorbereitung?
Kommentieren ist tatsächlich simpel, 90 Minuten oder beim Football 3 Stunden oder 4. Vorbereitung ist, würde ich jetzt mal gewichten, tatsächlich 70-30 pro Vorbereitung. Also für so ein Fußballspiel bin ich schon so 8 Stunden dran, also ein Arbeitstag, wenn man so will, manchmal auch 1,5. Für ein Footballspiel das Doppelte ungefähr. Weil ich auch einer bin, und da sind auch andere Kollegen so, gerade die auch bei der Zone so ein bisschen nerdig sind stellenweise, was auch gut ist, perfektionistisch, ich will nichts verpassen, ich will alles mitbekommen, weil das unterschätzen die Leute immer. Es ist ja nicht nur, dass ich mich jetzt da hinsetze und einfach mal anfange zu labern. Das, was man sagt und wenn mir Sprüche einfallen oder was passiert, was man ernst einordnen muss oder technische Probleme oder sonst irgendwas, improvisieren muss man und das Spiel weißt du nie, wie es läuft. Also da muss man schon ein bisschen Talent in Anführungsstrichen haben oder auf Situationen eingehen können. Aber natürlich schreibe ich mir jetzt keine Sätze auf oder so, aber ich schreibe sehr, sehr viele Notizen mit Statistiken, mit aktuellen Geschehnissen und so weiter und so fort. Man guckt sich die Vereine an, man guckt sich die einzelnen Spieler an, man guckt sich die letzten Spiele an. Ich gucke mir auch Highlights von den Spielen an, stellenweise auch 90 Minuten von den Spielen. Also da kommt schon sehr, 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 sehr viel zusammen und dann ja auch noch ein bisschen Außersportliches, was manchmal je nach Fall wichtig ist.
Gibt's da denn da eine Redaktion, die dir da hilft mit Fakten, Geschichten drumherum? Oder musst du das alles selber aufarbeiten?
Es gibt für die Statistiken, wenn zum Beispiel sowas, ich habe hier tatsächlich nebenbei hier gerade noch liegen, weil ich morgen Osasuna gegen Atletico Madrid kommentiere, wenn dann sowas rausgeschrieben ist wie 3 der letzten 5 Ligaspiele gewonnen, dann kriege ich das in so einer, ich kriege es natürlich, sowas würde ich selber rauskriegen auch, aber es gibt Opta und Stats Perform, die uns so eine Mappen machen, wo drin steht mit Statistiken, Zweikampfquote, Passquote, wie viel Tore, wie viel Gegentore, sowas in die Richtung, aber eigene Story wie Pressekonferenzen schaue ich mir an, Interviews schaue ich mir an, Sportbild, Kicker, egal was es ist, auch spanische, italienische Seiten, je nachdem, was es für ein Team ist natürlich, und dann auch Statistiken darüber hinaus über Transfermarkt.de bei den Spielern selbst, News über das man da findet. Also das ist schon viel, wenn man es gut machen will auf jeden Fall.
Ich habe vor 2 Jahren mal Marcel Reif in meinem Podcast gehabt und habe mich in der Vorbereitung, war ein beeindruckendes Gespräch, und habe mich auch in der Vorbereitung so ein bisschen in ihn hineingearbeitet, und da gibt es diese Anekdote, er ist kommentiert Champions League, Arsenal gegen irgendwen und ein Gewitter kommt auf und das Spiel ist einfach 2 Stunden unterbrochen, und er hat es ja damals mit Günther Jauch bei dem umgefallenen Tor von Madrid ja schon mal gezeigt, wie man Zeit überbrückt, danke, ja. Bitte. Und bei dem Spiel war es so, da hatte er auch tagelang vorher recherchiert und eben aber nicht nur so Taktisches, nicht nur Statistiken, sondern halt auch Stories. Und da hat er sich tatsächlich mal irgendwann mal aufgeschrieben, warum heißt denn Arsenal eigentlich Arsenal? Ja, und dann gab es diesen Moment, wo das Spiel einfach nicht stattfand und er musste trotzdem irgendwas moderieren, und dann konnte er quasi wie so ein Ass, was er aus dem Ärmel gezogen hat, weil er es vorher reingesteckt hat, rausziehen und diese Geschichte bringen und die Zeit mit irgendwie Inhalt und so ein bisschen Geschichten füllen. Hast du auch sowas in der Tasche, dass du sagst, ich muss irgendwas erzählen, wenn irgendwas passiert?
Ja, absolut. Also es ist ja auch so, von den Sachen, die man dann sowas in die Richtung raussucht oder einem auffällt, benutzt man 85% wahrscheinlich gar nicht.
Das ist der beste Fall, weil dann ist das Spiel nämlich sehr gut.
Richtig, wenn das Spiel läuft und es genügend hergibt, dann ist das wichtig. Aber ich habe auch auf The Zone zum Beispiel auch schon mal Chinese Super League kommentiert. Eins der besseren 0-0 damals, 2018. Da musst du dann schon auch ein bisschen erzählen, Chinese Super League, wo kommt das eigentlich her? Was ist das? Was ist das für ein Verein? Und das ist das, was ich meine, dass man sich die Vereine anguckt. Das klingt ziemlich simpel, aber da geht es natürlich um Vereinshistorie. Also ich sollte schon auf dem Schirm haben, wann, keine Ahnung, Bayern München das letzte Mal Champions League-Sieger geworden ist, wann sie im UEFA Cup das letzte Mal waren, je nachdem. Das sind halt alles so Sachen, das ergibt sich auch so ein Archiv, logischerweise. Also
beziehungsweise auch im Kopf, wenn man sich dafür interessiert und immer wieder auch in einer Liga arbeitet oder in mehreren Ligen, wie ich jetzt mache mit Serie A, La Liga, Champions League zum Beispiel oder auch Bundesliga mittlerweile, dann hast du Gegenwärtiges immer ziemlich gut auf dem Schirm. Aber so eine Geschichten immer parat zu haben, ist sehr gut. Und ist auch wichtig, wenn eben sowas passieren sollte, weil man weiß nie und es ist immer schön, wenn man auch mal Hintergrundinformationen den Fans liefern kann, dem Zuschauer liefern kann, die man nicht so auf dem Schirm hat. Das kann auch mal während des Spiels sein, wenn das Spiel langweilig ist, wenn ich da mal erzähle, ja übrigens der, keine Ahnung, Lazio-Präsident, vor 10 Jahren hat er noch einen Supermarkt gekauft und jetzt gehört ihm der Laden hier, so, weißt du, also da gibt es unfassbar verschiedene Möglichkeiten und es ist sehr wichtig, also hat Marcel auf jeden Fall recht.
Was man auf jeden Fall mal, um das so ein bisschen abschließend zu sagen, den Hörerinnen und Hörern mitgeben kann, die auch gerne mal über Kommentatoren bei irgendwelchen Spielen, bei Fußball, Eishockey, Football, Basketball, Handball, irgendwas meckern und dass die nicht Ahnung hätten oder so. Doch, die haben sehr, sehr, sehr viel Ahnung. Bloß manchmal ist so ein Spiel auch schwer zu beurteilen, weil es halt auch sehr dynamisch ist. In jedem Fall Respekt auf jeden Fall für die ganze Vorbereitung und zieht euch das mal rein, Leute, was da für eine Arbeit drin steckt vor jedem Spiel, was da jeder Kommentator auch leistet.
Muss ja, nicht nur einfach quatschen, so wie wir, wo der nochmal gut bei rumkommt.
Ja, das merke ich aber auch bei jeder Episode bei euch. Naja, aber gut, ich bin diesen
Weg vielen, gegangen. Vielen Dank, weil ich glaube, es hören auch viele Kollegen immer gern. Eine negative Kritik geht immer schnell, aber wir kriegen auch oder ich kriege auch sehr viel positives Feedback häufig und das ist auch sehr schön. Also auch dafür vielen Dank. Bin aber auch für Negatives oder kritikfähig offen, auf jeden Fall. Aber es ist viel Arbeit auch. Es ist ja nicht nur die Vorbereitung, sondern dann geht es ja auch darum, wann gehst du live? Funktioniert die Technik? Was ist mit den Redakteuren? Was machen wir im Vorlauf? Was ist noch zu besprechen? Ach, übrigens, Interview, wir haben den noch zu Gast und so weiter und so fort. Das ist schon sehr, 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 sehr viel drumherum und auch nach dem Spiel Highlights noch machen. Was ist die Geschichte? Was können wir da noch machen? Guck mal, die Bilder sind gut. Also das ist ja schon viel mehr als einfach nur hinsetzen und an einem Bildschirm Fußballspiel zu gucken und dann darüber zu sprechen. Ja. Also freut mich sehr, dass es hier anerkannt wird in diesem Podcast.
Aber wir wollen ja nicht nur über Fußball reden, genau, weil dafür ist halt die falsche Sportart hier. Wir wollen ja für die Pille, ja, die Pille für den Mann, darüber wollen wir reden. Martin. Genau,
jetzt bauen wir mal die Brücke. Also DAZN ist ja in den letzten Jahren sehr, sehr gewachsen. Inzwischen ist Bundesliga dabei, Champions League, Europa League. So, aber abzüglich der NHL seid ihr bei der NFL, bei der NBA, bei der MLB dabei. Und da ist natürlich jetzt die Frage, du kommentierst Footballspiele und orchestrierst auch mal so eine Super Bowl-Sendung. Welchen Stellenwert hat US-Sport in deinem Leben bisher eingenommen, bevor du bei DAZN gearbeitet hast?
Tatsächlich in meiner Berliner WG-Zeit haben wir viel Basketball geguckt, also NBA. Vor 6, 7, 8, 9, 10 Jahren habe ich da sehr viel NBA geguckt, war da auch sehr drin. NFL auch so ab 2010 zu meiner Abi-Zeit, das erste Mal so richtig aufgekommen und dann halt immer, damals konnte man eigentlich nur Playoffs gucken, wenn man schmaler Schüler war oder Student und hat dann halt über die Kollegen von RAN, denen man größten Respekt geben muss in der Hinsicht, weil die das so auf dem Schirm im wahrsten Sinne des Wortes geholt haben. Hat schon einen großen Stellenwert. Also NBA war ich sehr tief drin, mittlerweile gar nicht mehr aus beruflichen Gründen oder zumindest gar nicht mehr, ist blöd, aber so ein bisschen nur noch. Und NFL ist immer mehr und mehr gewachsen. Baseball habe ich ab und zu geguckt. NHL, Eishockey generell, auch wenn ich aus Niederbayern komme, hier gibt es die Straubinger, die ganz gut sind. Aber ich sehe den Puck einfach nicht.
Da kann ich dir eins sagen. Rick Goldmann hat mir das mal gesagt. Diese Ausrede lässt dann nicht mehr gelten, seitdem es UHD-Fernseher gibt. Ja, ja, ist der Puck immer zu sehen. Aber ich habe jetzt bei Olympia, und das muss man jetzt mal sagen, Eurosport, das haben die irgendwie, oder das Signal da aus China war nicht so gut, tatsächlich haben die das Eis überblendet. Und dadurch war das so hell, das Eis, dass man den Puck hier und dort mal wirklich nicht gesehen hat, trotz der Hightech-Fernseher. Aber gibt dem Eishockey nochmal eine Chance.
Ich kenne mich, ich sag mal so, in allen Sportarten, würde ich jetzt mal behaupten, in fast allen, die gängig sind, regeltechnisch so weit aus, dass ich das in Ruhe gucken kann und auch mitreden kann. Aber richtig fundiert drüber sprechen kann ich eigentlich nur tatsächlich beim Fußball, beim Football, Tennis, Basketball fundiert in Anführungsstrichen, weil ich mittlerweile die ganzen Spieler und so nicht mehr kenne. Also NBA kenne ich mich noch aus, was die Franchises betrifft, aber einzelne Spieler nicht mehr ganz so krass. Und Tennis zum Beispiel und Darts. Aber alles andere würde ich mir nicht zutrauen. Und Deswegen, aber US-Sport war schon immer Thema. Ich fand es immer schon cool, nachts mal wach zu bleiben und sich was anzugucken. Oder auch Wrestling zum Beispiel. Wrestling ist auch eine große Liebe und Leidenschaft von mir. Also habe ich schon immer verfolgt und geht ja irgendwie mit einher mit dem Football. Gibt es ja einige, die ehemals Football gespielt haben.
Aber Goldberg.
Ja, der ist auch wieder da. Mhm. Ja, leider.
Goldberg.
Goldberg?
Ja, kennst du? Ich denke, du guckst auch Wrestling.
Naja, ich gucke so 90er und 80er Jahre Wrestling real life an. Gerade gestern übrigens.
The Rock hat auch Football gespielt.
Ja, ich weiß. Zum Beispiel. Aber ich habe gerade gestern eine super geile Dokumentation auf ProSiebenMax gesehen über den Ultimate Warrior. Richtig geil. Richtig stabil. Also lohnt sich anzugucken. Davor eine Dokumentation über den verloren gegangenen Umhang von Ric Flair. Aber okay, das war mir dann zu nerdy, das habe ich abgebrochen. Genau, aber jetzt nochmal zum Football. Sonst, und Kate ist ja sonst sauer auf mich. Ja. Ist der Football über DAZN eher zu dir gekommen oder bist du vorher einfach auch schon so sehr vom Football gepackt gewesen, dass du gesagt hast, ey, Football bei DAZN, das mache ich. Ja, wenn es geht, bin ich sofort da.
Also ich wurde schon vorher gepackt, die Jahre vorher, bevor es dann auf DAZN übertragen wurde, definitiv. Wie gesagt, Playoffs und Super Bowl, Regular Season immer nur so ein bisschen gelesen, weil es halt schwierig war, wirklich zu sehen oder mal ab und an YouTube damals, kann ich mich noch erinnern. Da war ich noch nicht so krass drin, so in den Jahren 2013, 14, 15. Und 2016 wurde ich ja dann irgendwann gefragt, was kannst du noch? Und dann habe ich gesagt, ja, was haben wir denn noch? Ja, das hätten wir noch als an Rechten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, NFL würde ich mir noch zutrauen. Und dann,
dass du nicht gesagt hast, ich kann auch einen LKW fahren oder so.
Da wär's das aber schnell mit der Karriere gewesen.
Ja, das gab es früher auf DSF mit den LKWs ziehen. Vielleicht ist es ja nochmal ein Thema irgendwann. Vielleicht machen wir das nochmal auf.
Nee, ich meine tatsächlich LKW selber fahren. Achso. Also als Fahrer.
Ja, habe ich nie gemacht.
Aber Lumberjack wäre auch eine Sportart, die mich mal zum,
genau,
würde.
Ja. Aber nee, und dann habe ich ja gesagt, NFL könnte ich noch. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir doch mal. Und dann habe ich halt da seitdem NFL auch kommentiert und auch kam gut an offensichtlich. Und auch da hat sich das ähnlich nach oben entwickelt, sage ich mal, für mich wie beim Fußball auch. Und dann wurde das natürlich, wenn man es beruflich macht, noch mehr der Hype gekommen. Das heißt, ich war dann noch mehr aufgeregt dann am Anfang auch, weil ich beim Fußball natürlich schon seit 20 Jahren alles gesehen und mitbekommen habe und beim Football eben, weil es in Deutschland nicht so gut ging, nicht. Das heißt, da musste ich gerade am Anfang mit der Vorbereitung viel, viel mehr Arbeit noch reinstecken. Da habe ich mir Excel-Tabellen selber gemacht und so mittlerweile weiß ich alles, wo ich was herkriege, über NFL Communications, über die Seiten selbst, über NFL.com, ESPN und so weiter, wenn es um Depth-Chart geht, wenn es um Roster geht. Da habe ich mir damals DIN A3 Seiten selber geschrieben, weil ich das keinen Schirm hatte, wie sowas funktioniert, weil ich ja aus der Branche nicht komme. Und da bin ich dann immer mehr und mehr eingestiegen, deswegen bin ich mittlerweile eigentlich Profi, auch dann Günther Zapf, der mir sehr viele Tipps gegeben hat.
Der ist die Legende, oder?
Die Legende. Und ja, deswegen haben wir uns beide gefunden, DAZN, NFL und ich.
Lass uns mal jetzt schon so ein bisschen in die Coaching-Perspektive kommen. Wenn du jetzt mit Kenntnis von Football da rangehst, und mal Fußball und Football vergleichst, würdest du sagen, dass die Regeln im Football tatsächlich so kompliziert ist, wie Laien das vorher denken?
Nee, weil ich vergleiche das immer mit den, wenn man es erklärt, was muss man denn schaffen, 10 Yards für ein neues First Down, vergleiche ich immer im Fußball mit der Abseitsregel. Wenn ich die erkläre, wenn sich jemand da nicht auskennt, ist genauso, so gucken die auch, wenn ich sage, ja, 10 Yards, dann haben sie neue Versuche und so, hä, wie neue Versuche? Das ist die Parallele, finde ich tatsächlich. Prinzipiell ist es ziemlich einfach. Der Quarterback kriegt einen eiförmigen Ball, entweder schmeißt er ihn irgendwo hin nach vorne oder die laufen ihn nach vorne. Punkt. Wenn sie da hinten ankommen, gibt es Punkte. Fertig. Das ist erstmal das Grobe, wenn man das jetzt so herablassend in Anführungsstrichen sagen möchte. Darum geht's. Und beim Fußball hast du einen Ball am Fuß, schießt du, ist ein Tor. Ist es nicht drin, ist kein Tor. Kriegst kein
Das Runde muss ins Eckige.
Genau. Und dann ist es eigentlich relativ simpel. Alles andere drumherum, wenn die ganzen Regeln sind, was ist ein Fallstart, was ist ein Foul, was muss man genau schaffen? Ich glaube, oder welche Positionen gibt's, weil das ist auch so eine deutsche Nummer irgendwie, wir wollen dann direkt einsteigen und gleich Experte werden, ich will mitreden. Ja. Und da braucht man dann schon ein bisschen mehr Zeit als beim Fußball, weil man in Deutschland damit halt aufwächst mit dem Fußball irgendwo, aber mit dem Football halt nicht. Aber prinzipiell ist es für jeden, der jetzt sich nicht so gut auskennt, ziemlich simpel. Der Ball muss nach vorne und es müssen Punkte her. Und wenn es nach 10 Jahren nicht geschafft ist, dann sind die anderen dran.
So einfach okay, ist aber es. Irgendwie müssen wir es ja hinkriegen, dass diese Sportart tatsächlich noch populärer in Deutschland wird. Und da habt ihr zusammen mit RAN NFL auch so einen, finde ich, so einen Lehrauftrag, den ihr, vor allem ihr, finde ich, auf einer eher sachlichen Ebene ausführt. Glaubst du, das gibt irgendwann mal den Tag, wo in Deutschland Football-Regeln so ganz normal verstanden werden? Oder bleibt das so ein ja, Alien?
Boah, schwer zu sagen. Eine Glaskugel habe ich leider noch nicht, aber ich würde es mir natürlich wünschen. Kälte kann das vielleicht nochmal besser beantworten, weil er es auch aus der Trainersicht kennt, mit im Jugendbereich vielleicht auch. Weiß ich nicht genau, was da bei den Teenagern so rüberkommt, weil ich muss sagen, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ich bin so im Alter von, ja, lass mich lügen, 16 so richtig an die NFL mal rangekommen. Und um das wirklich so allen einzuimpfen, die Regeln, irgendwie, wie es funktioniert. Das ist ja beim Fußball, funktioniert es schon, wenn die 4, 5 Jahre alt sind. So ist es in den USA ja auch. College und Highschool, ne? Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch weit entfernt, weil da müsste Football ja auch an den Schulen stattfinden. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben es mal gespielt in der Halle und dann hat sich nach dem ersten Play einer die Nase gebrochen und dann war es das mit Football in der Schule. Und deswegen, also ich glaube, das wäre noch ein Schritt, um es wirklich zu machen. Für alle, die es interessieren, glaube ich es auf jeden Fall, weil die NFL erkannt hat, wie krass der deutsche Markt gewachsen ist.
Ja, wobei es die Bemühung an die Schulen zu gehen, die gibt es ja mittlerweile. Also einige Landesverbände haben ja die damaligen Bemühungen der NFL Europe übernommen, um dieses NFL 5er Flag Programm wieder zurück an die Schulen zu bringen, um dort halt schon die Kleinsten oder die Schüler eben schon mal so ein bisschen anzufixen und von dort aus in die Vereine zu schubsen. Aber generell würde ich glauben, dass Football ein Nischenprodukt bleibt, auch wenn es wächst, aber es wird nie den Stellenwert von Fußball einnehmen. Das ist halt auch einfach, naja, Football ist hier kulturell nicht gewachsen. Fußball ist so in der deutschen DNS so mit verankert und ich glaube, das wird halt auch immer so bleiben. Aber da gibt es ja jetzt so eine spannende Debatte, die jetzt ja so Bundesliga und NFL so ein bisschen tangiert. Und zwar ist ja jetzt so gerade die Debatte, sollte die Bundesliga nicht mal drüber nachdenken, den Titel mit einem Playoff auszutragen. Und das wurde jetzt ja auch über diesen Jacob Johnson, Running Back bei den Patriots, deutscher Spieler, mitbefeuert. Wie siehst du sowas? Ist die Bundesliga zu traditionell für den amerikanischen Sport oder kann die Bundesliga durchaus was von der NFL lernen?
Ich glaube, sie können beide schon, also beide voneinander lernen, vor allen Dingen auch die Bundesliga von der NFL, was auch Vermarktung betrifft. Ich sage jetzt nur mal Fantasy-Football. Mhm. Das ist natürlich mit Kickbase bei der Bundesliga oder Comunio damals.
Spielst du?
Fantasy oder Kickbase? Ja,
Fantasy.
Tatsächlich, natürlich. Aber dieses Jahr nicht so erfolgreich. Letzte Saison war ich im Finale, dieses Jahr, ich glaube, ich habe nächstes Jahr den Erstrunden-Pick. Oder den overall ersten Pick. Ja, naja. Anderes Thema. Nee, ich glaube, da kann man auf jeden Fall von lernen. Playoffs weiß ich nicht, ob es der richtige Weg ist, weil, und das liegt vielleicht auch daran, wo ich aufgewachsen bin oder mit wem ich aufgewachsen bin, mit vielen Fußballern und Fußballspielern, die Profis geworden sind. Und ich glaube, das würde Fußball noch mehr überladen, als es gerade schon ist. Mhm. Weil wenn man sich anguckt, wie viele Spiele dieser Fußballspieler, die Vereine abrackern, die international spielen, also die ersten 6, dann ist das zu viel. Und selbst ich meine, ich habe früher alles geschaut, was ging. Ja? Ganzen Tag am Bolzplatz, aber wenn um 17:30 irgendwie ein Spiel war, dann sind wir nach Hause gefahren. Und das gibt es irgendwie nicht mehr so richtig, weil es mir auch manchmal zu viel Fußball ist. Und ich glaube, dass dieses Playoff-Prozedere in der Bundesliga könnte interessant werden. Ich glaube aber, dass es überladen wird. Und was machen die anderen Teams? Was passiert denn mit Abstieg und Relegation? Ich glaube eher, dass die DFL und auch der DFB von der NFL lernen können, im Sinne von Fans besser einbeziehen. Klar, bei den US oder bei den Amerikanern drüben ist es viel durch den Patriotismus. Wir haben es auch gerade schon kurz angesprochen über das Aufwachsen schon als Kind mit Basketball, Football, Baseball, da groß zu werden. Das machen wir im Fußball auch, aber dann ist irgendwie Schluss. Und ich habe so das Gefühl, dass die DFL so manchmal von der NFL lernen kann,
wie nehme ich die Fans mit, wie mache ich ein Event, ohne dass die Traditionalisten sagen, buh, scheiß, was ist denn das, will ich nicht sehen. Also eine bessere Kommunikation mit den Fans, um ein Event zu kreieren, um dann die Leute mehr mit abzuholen und auch eine bessere Vermarktung hinzubekommen, dass sich mehr Leute dafür interessieren, was da wirklich passiert und nicht Fußball einfach nur so nebenbei läuft. Und die NFL läuft in den USA nicht einfach nur nebenbei. Wenn du als US-amerikanische Familie Football guckst, dann guckst du Football 4 Stunden lang, enthusiastisch, mit Energie. Klar, gehst du mal kurz zum Grill, holst dir deine Spare Ribs, aber du bist da dabei und schaust dir das an.
Und Texas, ja? Halt nicht so. Ja. Texas, sonntags, Gott, Football, Familie in der Reihenfolge.
Ja.
So sieht's aus. Aber die Überlastung von Fußballern, ich denke immer an die NHL-Spieler. Also da hat, keine Ahnung, mal angenommen jetzt die Edmonton Oilers kommen tatsächlich irgendwann mal wieder in die Playoffs und kommen dann nochmal weit. Dann haben die erstmal 82 Regular Season Games plus den ganzen Reisestress. Klar, die machen dann so Auswärtsfahrten dann von keine Ahnung, LA nach San Jose, runter nach Arizona und dann noch Dallas, so in einer Linie. Aber trotzdem sind es halt doch sehr, sehr, sehr viele Spiele in sehr, sehr kurzer Zeit plus Playoff im Playoff-System, Best of Seven und dann gehst du einfach mal 4 Runden durch bis zum Stanley Cup und hast im schlimmsten Fall 28 Spiele noch on top. Und da geht es ja am Ende darum, auch wenn deine Knochen schwach sind, dann immer noch die Leistung abzurufen. Klar, haben die eine kürzere Einsatzzeit, eher so im Schnitt so 25 Minuten die besten Spieler, 28 Minuten. Aber ich sag mal, der Fußball kann da eigentlich noch eine Menge machen, ne? Und Football, naja, also ich stelle mir eher für die Zukunft von der Bundesliga vor, man splittet das tatsächlich regional auf und holt, und also wirklich ein bisschen Science Fiction jetzt, 30 Teams in die Bundesliga und macht, oder 32 Teams und macht 8 in den Osten, 8 in den Norden, 8 Süden, Westen und baut das halt so auf. Weil tatsächlich, ich habe am Wochenende mit Leuten diskutiert über die Bundesliga und diesen Vorschlag mit Playoffs und dann hieß es, ja, auch dieselben Argumente. Ja, viel zu viele Spiele, ist ja jetzt schon alles überfrachtet. Da sage ich, ja, okay, aber ich meine, einfach mal den Prozess des darüber Nachdenkens zulassen. Man kann ja am Ende trotzdem drauf kommen, dass man sagt, nee, funktioniert nicht, wollen wir nicht. Aber erstmal den Gedanken zulassen. Und dann kam, ja, aber das ist ja ungerecht, dann wird dann der vierte Meister und ja, das ist halt eben das Playoff-System, ne? Und aber am Ende des Tages wollen sie alle, dass Bayern nicht Meister wird, aber wenn es dann irgendwas gibt, was daran dazu führt, dass die Bayern wahrscheinlich ja nicht Meister werden, das ist dann auch nicht gut. Also der Fußball ist da auch sehr, sehr, sehr festgehakt in seinen Strukturen, auch in den Denkstrukturen.
Gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, dass das Thema eigentlich vor 10 Jahren schon Thema war. Weil wenn man sich anguckt, das meine ich damit, dass es überladen ist. Champions League, Europa League wurde gegründet, damals noch UEFA Cup. UEFA Cup, jetzt wieder aufgetaucht mit der Conference League, wenn man so will. EM, WM und ich sehe es schon, es ist ein Unterschied zwischen NBA macht ja auch unfassbar viele Spiele, aber das sind alles Sportarten, die eher in die kurze Intensität gehen, in Spritzigkeit, in Sprints. Beim Fußball ist ja doch immer noch ein bisschen mehr in die Ausdauer Schicht und so weiter und so fort. Das würde jetzt ein bisschen physiologisch, ganz langsam, ein bisschen zu weit gehen. Aber ich gebe dir da schon recht, man sollte darüber nachdenken, vielleicht was zu verändern und man sollte auch gucken, dass man darüber lernt. Aber ich finde, als man damals all diese Ligen neben den nationalen Ligen aufgebaut hat, all diese großen Turniere, Nations League als bestes Beispiel, einfach, man hat es einfach gemacht und sagt, ja, das ist doch geil, Fußball, Fans, mega. Und dann sitzen im San Siro bei einem UEFA Europa League Spiel 4.000 Menschen in einem Stadion, was für 80.000 zugelassen ist, wo der Verein einfach miese macht, auch wenn sie das Spiel gewinnen, gefühlt. Es ist nicht ganz so, aber es ist so. Und dann ist es einfach Schmarrn. Und deswegen glaube ich, hätte man das vor 10, 12 Jahren schon machen müssen. Und deswegen kann man schon NFL das so ein bisschen adaptieren, US-Sport dazu lernen. Aber ich sage nochmal, der deutsche Fußballfan ist ein anderer Fan als im US-Sport. Und auch der deutsche US-Sportfan ist ein anderer als der deutsche Fußballfan. Und deswegen ist für mich der erste Punkt, bevor man über Playoffs oder so nachdenkt, Austausch mit wirklich wichtigen Fangruppierungen, mit den Dachverbänden und dann überlegen, wie können wir das machen, dass es einfach der Fußball wieder netter wird und so geil wird wie die NFL. Weil jeder freut sich auf die NFL, wenn er mit ihm redet. Und beim Fußball, ach so, Bayern hat gestern gespielt? Ah ja, wie denn? So habe ich manchmal das Gefühl mittlerweile. Nicht die, die jetzt so ganz tief drin sind, aber so ein bisschen schon.
Ja, ich weiß, Martin hat jetzt noch so einige andere Fragen, aber wir müssen jetzt da auch mal ein bisschen... Wir wollen ja wieder so ein bisschen Football reden.
Du als Football-Kommentator, du hast ja bewiesen in vielen, vielen Spielen, dass du extrem viel von dem Spiel verstehst, auch in die Zukunft in diesem Spiel gucken kannst und Optionen bietest, wie läuft das Spiel dann weiter. Und da ist ja die Frage, hast du irgendwelche Coaching-Erfahrungen gemacht und sei es nur auf der PlayStation bei Madden zum Beispiel?
Coaching-Erfahrungen? Nein. Wir hatten vor 15 Jahren mal, war ein Kumpel von unserem Fußballtrainer damals da und dann haben wir so ein Football-Training gemacht. Warmmachen, Übungen, Drills, das war das Einzige. Ansonsten gar nicht. Ich habe viel von unseren Experten gelernt. Ich habe viel gelernt beim selber gucken und viel über die US-Kollegen gelernt. Also dort zugehört, Tony Romo und wie sie alle heißen.
Das Orakel.
Ja. Und da habe ich halt viel zugehört und dann glaube ich auch eher nicht einfach nur kopiert, sondern ich habe gelernt, das Spiel einschätzen zu können. Das heißt, ich habe gelernt in der Vorbereitung, was sind die Stärken der jeweiligen Teams, was kann der einzelne Spieler und wie kann das funktionieren. Und das finde ich in der NFL ja auch so geil, auch anders zum Fußball, um da nochmal kurz zurückzuschauen. In der NFL ist es ja so, jeder kann wirklich jeden schlagen. Es gibt natürlich so schlechtere Teams wie dieses Jahr die Jets, Jacksonville.
Danke.
Ja, Wunderpunkt.
Ja, aber mein Gott, ist ja so, muss man mit leben, muss man mit umgehen können.
Ja,
Aber da gibt es jetzt nicht immer nur unbedingt die Buccaneers gewinnen alles, die Packers gewinnen alles. Nein, gerade diese Saison hat gezeigt, es ist nicht so. Und es ist das Spannende in der NFL, dass es für Woche in einem Matchup, was du als Underdog findest, kannst du dem Favoriten wehtun. Und wenn du das gut machst, dann kann es auch funktionieren. Und deshalb habe ich gelernt einzuschätzen, ob es Passspiel ist, was sind deren Stärke, Lauf, Defense. Und um darauf eigentlich die Frage zu beantworten, auch das, ich habe gelernt, wie lese ich Zahlen richtig. Weil in der NFL-Vorbereitung auf ein Footballspiel, da kommst du auf den US-Seiten und überall vom Hundertsten ins Tausendste, gerade was Statistiken angeht. Da findest du ja Zahlen, mit Roman Motzkus hat es damals auch mal gesagt, so und so viel gewonnen, wenn Dach offen ist oder jetzt beim Super Bowl das 8. Mal in Folge, dass das Team, was den Cointos verloren hat, hat gewonnen. Weiße Trikots haben wieder gewonnen. Er ist übrigens der 4. Spieler, der, wenn 8 Spiele in Folge gespielt wurden, er 100 Yards gehabt hat, ist er der 4. Spieler, der es jemals geschafft hat. Da gibt es ja für jede Statistik, gibt es eine Statistik, die eine Statistik hat. Und das habe ich dann gelernt, auch richtig zu lesen und einzuschätzen. Und da würde ich sagen, habe ich einfach viel mit draufpacken können. Und deswegen kann ich es, und das nehme ich als Kompliment, wenn du das so stellst, diese Frage, richtig einschätzen können.
Ich bin derjenige, der keine Ahnung hat. Und gerade jetzt so, also beim Super Bowl hast du ja eben nicht kommentiert, aber in den Spielen davor hatte ich immer das Gefühl, in den Pausen wird mir als interessierter Football-Fan kein Experte erzählt, was jetzt gleich passieren kann, wenn das und das passiert. Und die ohne dass man da in so eine Glaskugel guckt, sondern einfach, das kann jetzt passieren, wenn das und das passiert. Und über die nächsten 2, 3, 4 Spielzüge hinausgedacht. Und das fand ich extrem spannend. Und da habe ich eine Menge gelernt.
Ja, danke.
Ich hatte ja leider noch nicht so das Vergnügen, bei deiner Show zuzugucken. Muss ich, glaube ich, nochmal auf jeden Fall nachholen. Aber wie ist denn das? Gibt es da auch, ich sage mal, nicht nur das Wissen um Statistiken, Regeln, gibt es da auch Themen zur Taktik, Unterschied Cover 2, Cover 3, was ist für was gut? Erläutert ihr sowas?
Definitiv. Also natürlich ist es immer so, dass ich als Kommentator in der Rolle des Kommentators bin. Was bedeutet, ich beschreibe eigentlich nur, was passiert und ordne ein. In die Tiefe zu gehen, wie Cover 3 oder wir sehen hier der Blitz oder was auch immer, das macht dann der Experte. Ich erkenne das mittlerweile auch in der täglichen Arbeit mit unseren Experten oder wöchentlichen Arbeit mit unseren Experten. Erkenne ich auch mittlerweile sehr viel, was nicht immer so einfach ist aufgrund des Kamerawinkels, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Aber das kann ich schon und ich durfte jetzt ja auch eine Decoded-Folge machen auf The Zone, wo wir Cooper Kupp dekodiert haben und da habe ich auch sehr viel gelernt in der Vorbereitung, wo ich als NFL-Experte aufgetaucht bin und wirklich so Schemes analysiert habe, die Routen analysiert habe. Da habe ich sehr viel mitgenommen, auch in den letzten 2 Jahren von Adrian Franke unter anderem. Und das machen wir auf jeden Fall. Also das ist ja auch genau das, was wir auf The Zone machen wollen.
so eine Schere zwischen, ich gucke das erste Mal NFL und ich bin absoluter Nerd. Erzähl mir doch bitte, ich sehe doch, dass das eine Man-Coverage war. Was laberst du? Und das ist, glaube ich, das Gute. Und wir erklären nicht die Regeln, was ist neues First Down, was ist ein Touchdown, sondern wir setzen voraus, dass der Zuschauer das alles kennt, dass er die Regeln kennt, dass er die Spieler kennt und die Teams kennt. Natürlich genauso wie beim Fußball auch, mit Informationen wie, wie kam Arsenal zu dem Namen, woher kommen die Rams eigentlich, vor ein paar Jahren waren sie noch in St. Louis. So eine Sachen, aber wir setzen voraus, dass das die Leute wissen und dann wirklich aufs Spiel eingehen. Und das funktioniert sehr, sehr gut und das machen wir auf jeden Fall. Und das sollte ich auch erkennen oder können, aber deswegen haben wir die Experten dabei, die das dann wirklich einschätzen. Das ist immer so in der Real-Geschwindigkeit, wenn Pass ankommt und ein neues First Down geschafft wird, sage ich halt, nicht super, der Pass von Stafford auf Cooper Kupp, wieder geile Route nach innen, die Slant, das ist das, was ich vielleicht noch sage. Und dann kommt der Experte und sagt, ja, hier sehen wir es nochmal vor dem Snap. Ganz klar, die Defense will hier blitzen. So. Und dann entwickelt sich halt da so ein Gespräch draus und dann wird es auch ab und zu ein bisschen nerdy, aber so, dass es, glaube ich, jeder verstehen kann.
Also wenn ich das jetzt interpretieren darf, ist das schon so eine andere Zielgruppe, als die RAN NFL anspricht. Also ihr wollt dann schon quasi Footballer für Footballer. Also ihr wollt da schon so ein bisschen so das gehobene Wissen dann weitergeben.
Ja, kann man so sehen. Das machen die Kollegen von RAN ja durchaus auch im Play selber. Ich habe es natürlich jetzt, weil ich immer gearbeitet habe an den Sonntagen, selber lange nicht gesehen. Aber Coach Izume hat es ja auch häufig gemacht oder macht es, glaube ich, wahrscheinlich immer noch, wirklich seine Einschätzungen abzugeben. Aber es wird halt immer mal wieder erklärt, was passiert hier eigentlich ganz genau. Das ist im Free-TV, finde ich, auch absolut nötig und auch völlig richtig. Und wir sehen uns jetzt gar nicht höher oder besser an, sondern wir sagen, wir haben wirklich auch Football-Nerds dabei, die den US-Sport und die Teams schon länger sich angeschaut haben und eben nicht mehr über das Football-Spiel an sich lernen wollen, sondern über die Teams lernen wollen und mitbekommen wollen und auch vielleicht mit uns sogar mitdiskutieren können, weil das merken wir auch bei unseren Hashtag-Endzone-Followern, die Fragen, die da kommen. Also da kommen auch wirklich fundierte inhaltliche Fragen und dann macht es mega Spaß, in der Break darüber zu sprechen.
Hast du das Gefühl, dass, also meine Einschätzung ist immer so, RAN versucht so die Leute abzuholen, die noch nicht in der Football-Bubble drin sind, also die jetzt auch nicht aktiv Football spielen oder auch sonst nicht großartig in Deutschland Football geguckt haben, sondern das sind einfach so die Leute, die sich entertainen lassen wollen und mal eine neue Erfahrung machen wollen, zumindest meine Einschätzung. Habt ihr Leute, die da mehr in der Football-Szene drin sind, aktiv sind?
Du meinst jetzt von denen, die bei uns arbeiten?
Nee, die bei euch zugucken.
Ja, definitiv. Also würde ich so sagen. Ich kenne jetzt nicht jeden persönlich, Gott sei Dank.
Nein, aber so als Einschätzung, ne? wenn du jetzt da die Fragen bekommst, ja. Der eine outet sich vielleicht dann schon als Spieler oder hat mal trainiert oder keine Ahnung.
Ja, das, also vom Gefühl her definitiv. Man merkt es schon am Inhalt der Frage, da kommt dann halt auch mal eine Frage zu der Cover 3 zum Beispiel, was ist es genau oder warum spielen die das so oder warum gehen die Bears jetzt nur auf Laufspiel? Und vor allen Dingen merken wir, haben wir wirklich Fans der Teams. Das sind vielleicht gar nicht unbedingt Leute, die selber spielen oder irgendwo das vorher schon verfolgt haben, sondern die waren vielleicht mal in den Staaten oder die haben ein Spiel mal von denen gesehen und finden die Franchise cool und haben sich mit denen total auseinandergesetzt. Podcaster, auch viele gucken immer mal wieder, die sich mit den einzelnen Teams beschäftigen. Da gibt es ja mittlerweile von jedem Team eigentlich eine eigene Seite in Deutschland, was ich auch mega cool finde. Und das merken wir schon. Also wir gehen schon mehr in die Tiefe, als es die Kollegen im Free-TV machen und haben aber auch genügend Spaß dabei und ein Event dabei, sind authentisch in der Richtung, weil wir wissen, dass der NFL-Fan an sich, egal ob als Spieler, wie du es gerade gesagt hast, oder Coaching-Erfahrung hat oder auch neu dazu ist oder nur ein Fan ist, die nehmen wir alle so mit, dass wir einfach Spaß haben, weil wir wissen, auch die wollen sich unterhalten lassen. Auch wenn ich mich alles auskenne, sitzt keiner grimmig vom Fernseher und sagt, spiel doch bitte jetzt den, warum macht ihr nicht Laufspiel, was für ein Playcall? Da gehen die Leute richtig mit und genau so ist es bei uns auch. Also wir vermitteln immer auf The Zone, so habe ich mir das immer aufgeschrieben gehabt, oder aufgeschrieben ist Quatsch, hinter die Ohren geschrieben, wenn ich mit einem Experten kommentiere, ist es wie wenn ich mit einem Kumpel zusammen hier Football schaue. Und natürlich aber so präsentiere, dass es auch seriös ist. Und ich glaube, wir haben diese Schere ganz gut dargestellt mit Seriosität, Inhalt, aber auch eine Menge Spaß. Und dafür steht, glaube ich, The Zone und dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau. Ja.
Ja. Also während du beim Fußball ja taktische Veränderungen, Möglichkeiten aufgrund des Spielflusses halt im wahrsten Sinne des Wortes im Flow bewerten musst und das Spiel ja auch eine gewisse Geschwindigkeit hat und eben nicht diese Unterbrechung hat, ist bei den beim Football zwischen den Spielzügen und nach Turnovers immer viel Zeit. In Amerika sehen die Leute Werbung, in Deutschland sehen sie euch.
Gott sei Dank.
Ja, finde ich auch schön. Was ich übrigens, kleine Fußnote, nur sehr charmant fand, dass ihr sozusagen, ihr habt ja auch die amerikanische Spur, Tonspur angeboten und da war ja sozusagen da, wo ihr geredet habt, war auf der Tonspur eigentlich immer nur diese DAZN-Werbung. Und das ist ja quasi eine Werbung für eine Tonspur, die ihr gemacht habt, die von euch wegführt in der Sendung. Und fand ich irgendwie sehr, sehr bescheiden. Also bescheiden im positiven Sinn, ja. Also sozusagen, dass man sich dann nicht so wichtig nimmt und seine eigene Tonspur so nach vorne pushen will, sondern hey, die gibt's auch und hier könnt ihr das dann im Originalton hören. Fand ich auch sympathisch, aber nicht so viel.
Um die Fußnote, aber genau darum geht's. Genau das ist DAZN, was ich gerade meinte. Genau darum geht's. Wir machen uns nicht größer als der Sport, weil die Leute auf dem Feld. Das ist das Wichtige und wir ordnen ein und wir haben Spaß dabei. Und wenn der Fan das lieber in Englisch gucken möchte, dann soll er es tun. Wenn wir es anbieten können, machen wir das. Und genau darum geht es. Bei uns kriegst du alles und wirst da halt bedient. Und deswegen ist es für uns, ich werde nie sagen so, oh, warum gucken die Leute das denn nicht bei mir? Wenn sie das Serie A-Spiel auf Italienisch gucken wollen, sollen sie es tun. Wenn sie ein Footballspiel im Originalkommentar gucken wollen, sollen sie es tun. Wenn sie die Endzone schauen, geil, wenn sie die Red Zone schauen, die auch bei uns auf der Zone verfügbar ist, auch cool, weil wir haben für alle was und darum geht's. Wir wollen den Sport feiern und nicht das Drumherum immer unbedingt. Aber genug von der Fußnote hier.
Ja, okay, cool. Aber ja, find ich, du bist ein guter Botschafter von der Zone, muss ich mal sagen.
Sag das meinem Chef.
Ich wollte gerade sagen, dass er hier quasi Eigennutz hier. Nee, alles gut. Du bist ja der Zone-Kommentator und der Name wird ja auch öfter fallen und es soll auch so sein.
Ja, aber also ich bin auch freiberuflich. Moment. Ich habe auch meine eigene Meinung, so ist es nicht.
alle 11 Minuten wird hier ein neues Zone-Abo bei den Hörerinnen und Hörern abgeschlossen. Also läuft.
Wir hätten ein Gewinnspiel draus machen sollen. Also so quasi, wir verschenken hier da Zone-Abos oder so. Ja.
Ja. Mit dem Code Flohauser bekommt ihr 30% Rabatt.
Die nächsten müsst aber für 12 Jahre abschließen.
Disclaimer, ja. Das war ein Spaß.
Ja, klar. Mit Spaß. Ja, man muss zu der Frage zurückkommen. Und zwar also in diesen Turnovers. Wie versuchst du selbst in diesen Momenten das Spiel zu verstehen, dich in die Gedanken der Coaches hineinzudenken und was tust du, um den ZuschauerInnen zu erklären, welche Optionen die Teams in diesem Moment haben und was eventuell oder wahrscheinlich gleich passieren wird?
Das ist eine sehr gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Ich kann es gar nicht beantworten, weil ich glaube, das passiert intuitiv. Ich glaube, wenn wir mal bei dem Beispiel sind, 2. und 3, klappt nicht, Timeout. Es gibt 3. und 3. Dann denkt man, was sind jetzt die Möglichkeiten? Und natürlich denkt man, was haben die, ich habe jetzt häufiger schon Rams als Beispiel genommen, ich weiß nicht, ob die was gewonnen haben dieses Jahr und mir deswegen so präsent sind. Dann weiß man natürlich, wie die einzelnen Teams, was sie für Stärken und Schwächen haben. Und dann passiert es, glaube ich, intuitiv. Also ich versuche mich nicht hineinzuversetzen in den Coach. Vielleicht machen das unsere Experten, die dann denken, welches Play würde jetzt Sinn machen, weil die natürlich noch mehr gewisses Play-Calling von den zum Beispiel Dallas Cowboys dann kritisieren. Aber da denke ich mich nicht so rein, sondern ich glaube, das passiert intuitiv, weil ich weiß, was braucht es jetzt, um noch Punkte zu bekommen. Oder was braucht es, um das First Down zu schaffen? Und dann weiß ich auch die Stärken und Schwächen oder welche Spieler auf dem Feld sind. Ich glaube, das passiert dann sehr situativ einfach.
Bist du manchmal selber erstaunt, wie sehr du in diesen Momenten dann zum Coach wirst?
Ich glaube, ich werde gar nicht zum Coach, weiß ich nicht. Also ich kann dann schon sagen, was wäre jetzt gut. Aber wir kritisieren natürlich auch dann gern mal, warum denn das Play? Aber, und ich sage, da sind wir auch immer viel zu weit davon entfernt, um das wirklich zu beurteilen zu können, was jetzt genau gecallt wurde oder ob es vielleicht doch was Improvisiertes war, weil der Quarterback noch was gesehen hat. Das ist immer ganz, ganz schwer zu beurteilen, wenn man da nur vor dem Bildschirm sitzt. Aber ich finde es schon sehr interessant, das alles so ein bisschen auseinanderzudröseln und mit dem Experten dann drüber zu sprechen, was wäre jetzt möglich, was braucht es jetzt.
Stichwort Experte. Gute Brücke. Klassischerweise seid ihr ja immer ein Team aus Kommentator und Experte. Und das gibt es ja inzwischen auch mittlerweile beim Fußball immer mehr. Und meistens dann jetzt, was habe ich letztens gesehen, Bayern gegen Salzburg, da war es dann Sandro Wagner, der dann, fand ich auch geil, wie er erzählt hat, Nagelsmann, Klatsch und Pass oder so. So eine Begrifflichkeiten, die du sonst vom normalen Kommentator nicht hörst. Also es ist irgendwie schon eine Bereicherung, auch mal so ein bisschen in das Denken der Fußballer hineinzudenken und beim Football. Da konnte man tatsächlich in den Playoffs sehen, dass du bei jedem Spiel einen anderen Experten an deiner Seite hast. Und dieses Ping-Pong, also was ja auch jetzt hier bei den Coach Potatoes mit auch jetzt erstmal wachsen muss, weil ich ja auch neu bin in diesem Team, das ist ja bei euch inzwischen sehr, sehr routiniert. Und das braucht Erfahrung, aber fällt es dir schwer, wenn du, sag ich mal, letzte Woche gegen Cowboys, gegen 49ers kommentiert hast und darauf die Woche Green Bay 49ers dann wieder einen anderen Experten neben dir zu haben?
Ich weiß nicht, ob die Frage darauf hinauszielt, wen ich gern habe und wen nicht.
Nein. Um Himmels Willen, nein. Aber es gibt ja so Paare, die einfach. Beim Eishockey gibt es bei den jeweiligen Fernsehsendern, die einzelnen Spiele übertragen, immer einen Typen, einen Kommentator, einen Experten und das sind immer dieselben. Also die werden in der Regel nicht ausgetauscht und bei euch war das doch eine gewisse Rotation und stelle ich mir schwierig vor.
Also dazu muss man sagen, dass es bei DAZN tatsächlich immer schon so eine Rotation gab, auch beim Fußball. Da hat der DAZN quasi eigentlich wirklich angefangen damit, was dann auch Sky und ZDF unter anderem so ein bisschen adaptiert haben, dass wir nicht nur immer für ein, zwei Mal den Experten reinholen, sondern wirklich kommentieren, wie so ein Gespräch immer mal wieder. Zu viel labern sollte man natürlich auch nicht, ist auch klar. Aber da ist auch jeder unterschiedlich und daher war ich es gewohnt, immer mal wieder mit anderen zu kommentieren, weil beim Fußball, ob es Michi Hofmann ist, Benny Lautz, Sepp Kneißl, Ralf Gunnisch, Max Niku, Jonas Hummels und wen es da alles gab und gibt, da ist jede Woche immer mal wieder jemand anderes dabei. Ich habe auch mit Miki Stevic schon mal gemacht. Geiler Typ, was macht der eigentlich? Muss man mal nachfragen. Natürlich gibt es mit dem einen oder anderen eine bessere Chemie, in Anführungsstrichen, aber am Ende des Tages, wenn das Spiel läuft, ist mit allen die Chemie, habe ich das Gefühl, gleich. Weil man, was ich vorhin gesagt habe, bei uns merkt, dass wir dem Zuschauer das vermitteln wollen. Der Experte ist wirklich Experte, das heißt, der kennt sich auch aus, aber der Experte ist auch ein cooler Typ, der ist auch nett und der ist auch lustig, wenn es sein muss, und der ist auch seriös. Und ich glaube, wir treffen uns ja dann immer vorher, 1, 2, 3 Stunden vorm Spiel, je nachdem. Und dann ist man ja eben im Gespräch. Und dann, wenn ich mit jemandem neu kommentiert habe, wie zum Beispiel jetzt in den Playoffs war es mit Vanja Müller, der Fall, mit dem habe ich die ganze Saison nicht einmal kommentiert und dann in den Playoffs. Natürlich sage ich ihm, pass auf, ich bin ein Typ, ich stelle dir gerne Fragen. Ich kann einstecken, du kannst gerne zurückgeben, du kannst auch sagen, du, ich bin anderer Meinung. Wir haben einfach ein Gespräch und ich auf der Real, du auf der Slow-Mo und gut ist. Und dann funktioniert das. Im Football ist es ja relativ leicht getaktet, beim Fußball ist immer so, wenn der Ball Richtung Strafraum geht, Experte Klappe halten, Zeitlupenzeit, Kommentator Klappe halten, das ist Expertenzeit, um nochmal zu beschreiben, was passiert hier genau. Und das sind so Grundregeln in Anführungsstrichen, aber die Chemie entwickelt sich. Also das entwickelt sich total und mir ist es eigentlich relativ wurscht und es geht vielleicht auch wieder zurück, wo ich herkomme, Kleinstadt und Großstadt, Networken, ich kam immer schon mit allen gut klar, ich interessiere mich immer gern für alle Leute, was machen die außerhalb unserer Berichterstattung, was machst du privat, wo kommst du her, du kommst aus Köln, krass, man hat so Gespräche zwischendurch und das vermittelt oder das spiegelt sich dann auch in dem Spiel wieder und deswegen ist es für mich persönlich überhaupt kein Thema, Woche für Woche mit einem anderen zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Aber natürlich, wenn man mit einem häufig zusammenarbeitet, wie Max Niku, der vorher schon mein bester Freund war und es immer noch ist und auch bleiben wird hoffentlich, wenn er keinen Schmarrn macht, dann, wenn ich mit dem kommentiere, ist es nochmal was ganz anderes. Weil da weiß ich immer, wann ist er fertig, wie reagiert er, wie findet er was. Das kann ich bei Vanja nicht sagen, wenn ich einmal mit ihm kommentiert habe. Aber auch da, glaube ich, hat man trotzdem das gut rübergebracht, dass wir beide hier sitzen und einfach Bock auf Football haben. Und dann dieses Ping-Pong, wie du es genannt hast, funktioniert. Und das wird bei euch auch noch irgendwann funktionieren. Mach dir keine Sorgen.
Ja, jetzt noch ein bisschen bluten dafür.
Naja, du Ärmster. Jetzt hast du mit dem Namen Vanja Müller schon meine Frage so ein bisschen vorweggenommen, die da gewesen wäre. Holt ihr euch auch Leute aus dem deutschen Football mit dazu? Vielleicht auch, um eine Connection mit der Fanbase da zu schaffen. Vanja Müller, wenn ich mich jetzt nicht total täusche, war mal bei den Adlern gewesen. Ja. Genau, QB, wenn mich nicht alles täuscht. macht ihr das mit dem Zweck? Also A, klar, wissen die Leute, worum es redet, aber wollt ihr da auch eine Brücke schlagen zu den Fans, die, die im deutschen Football zu Hause sind, also die da auch die GFL-Spiele besuchen gehen?
Kann ich gar nicht so beantworten. Das müsstest du die Alina fragen, unsere NFL-Producerin oder die Saison-Chefetage, sag ich mal. Aber ich glaube, es war schon immer so. Also wenn man sich anguckt, wo die alle herkommen. Ingo Seibert damals in Frankfurt, Vanja Müller ja jetzt, Jo Ulrich aktuell. Auch Günter Zapf hat früher, glaube ich, auch selber Football gespielt im deutschen Raum. Also das sind ja alles, oder auch die Kommentatoren, Flo Berrenberg, der bei uns ist, oder Andreas Renner, die auch sehr viel GFL gemacht haben und begleitet haben. Oder also das auf jeden Fall. Ob das dann wirklich Absicht ist, um eine Brücke zu schlagen zu den deutschen verwurzelteren Football-Fans, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass da einfach eine gewisse Expertise dann schon da ist,
das wenn du in
der GFL oder ELF gespielt hast. Und oder wie sie alle heißen. Und dementsprechend macht das natürlich Sinn, weil sie dann Deutsch sprechen und sich mit Football auskennen.
Kleine Randnotiz von mir. Vanja Müller hatte ich mal als Dozent in einem Trainerlehrgang für Thema Quarterbacks. Ja. Also von daher Expertise auf jeden Fall bestätigt.
Ja, Käthe, das ist doch jetzt dein Bewerbungsvideo irgendwann mal.
Ich würde nicht Nein sagen.
Der Sohn kennt mich jetzt.
Der Sohn kennt mich jetzt.
Du bist jetzt auf dem Radar. Ja, mach dich nicht kleiner, als du bist. Ja. Ja, Kälte muss man immer noch ein bisschen Schokolade geben. Und,
dann bin ich happy. Ja, Schokolade als Diabetiker macht immer Sinn, ja.
Gibt auch Diabetes-Schokolade.
Dann gebe ich das so weiter, dass wir dich mit veganer Diabetes-Schokolade bezahlen, dann kriegst du bestimmt mal ein Spiel.
Bin ich dabei.
Bist du vegan?
Wer ist vegan?
Ich? Nee, ich esse gerne auch mal vegan, ja, aber ich esse eigentlich so ziemlich alles. Weiß ich nicht, ist mir gerade so eingefallen.
Ach so, okay, alles klar. So, aber wie schützt ihr euch davor, im Spiel zu sehr für diese Pro-Liga zu kommentieren? Also dass ihr nicht vergesst, im Hinterkopf, da gucken auch Leute zu, die zum Beispiel ein DAZN-Abo abgeschlossen haben und eigentlich Basketball, Snooker, Billard, Skifahren und Schieß mich tot gucken. Und dann schalten sie halt auch doch mal ein bei euch, dass sie nicht denken, ja, irgendwie ich komme hier in so eine elitäre Runde rein, wo ich nur Bahnhof verstehe und dann wieder wegschalten.
Ich glaube, wenn man darüber anfängt, sich Gedanken zu machen, dann wird es schwierig. Also ich zum Beispiel mache mir nie Gedanken bei einem Fußballspiel, bei einem Footballspiel oder auch, ich habe auch da schon mal kommentiert, kennen die Leute sich da jetzt aus oder nicht? Sondern ich mache es so, wie es für DAZN passt, wie die sagen, das ist in Ordnung und bin dann einfach auch authentisch und so, wie ich bin. Und ich glaube, dadurch, dass ich so kommentiere, wie ich auch bin, mich da auch nicht verstelle, weiß ich auch, dass es Leute gibt, die sich vielleicht nicht so gut auskennen, weil auch ich bin ja nicht als Allwissender in den Football oder anderen Sportarten vom Himmel gefallen. Und natürlich erklärt man immer wieder was, aber prinzipiell ist bei uns halt so, dass du schon davon ausgehen kannst, dass wir die Leute haben, die sich in den Sportarten auskennen. Und wenn es da was zu erklären gibt, dann machen wir das. Aber nochmal, wir machen keine Grundregeln mehr, sondern wenn dann, zum Beispiel hatten wir dieses Jahr Dixon von den Seahawks, hat einfach zweimal gepuntet. Adrian Franke und ich saßen da und dachten so, what the? Und wussten nicht, hä? Darf der das überhaupt? Das wussten selber wir nicht mal. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Ich weiß auch nicht mal, gegen wen es war, aber der hat gepuntet, der wurde geblockt. Dann hat er ihn nochmal aufgenommen, in einer richtig geilen Manier übrigens, und hat nochmal gekickt. Und wir haben uns angeguckt und so, was? Und dann haben wir auch die Möglichkeit, mal den US-Kollegen reinzuhören, wenn wir was aufdrehen. Da müssen wir kurz Bescheid geben, dann drehen wir das auf und können da reinhören, wegen Rules-Analyst und so. Und dann haben wir dazugelernt. Also auch das ist der Football. Es ist ja, das Regelbuch hat ja 5000 Millionen Seiten. Und dann erklärt man natürlich schon gewisse Dinge, aber prinzipiell, wenn man anfängt, wir müssen wirklich jeden abholen, egal ob das jetzt Fußball ist oder auch meine Kollegen sind, ich glaube, dann versteift man zu sehr. Einfach man selbst sein und davon ausgehen, man kennt sich aus, und wenn man das Gefühl hat, ich muss jetzt hier mal was erklären, dann wird es wahrscheinlich auch richtig sein, dass man es gerade erklärt.
Fun Fact, also das deutsche Regelbuch hat 278 Seiten, wobei die erste Hälfte Regeln sind und die zweite Hälfte die Erklärung bzw. Interpretation der Regeln.
Ja, aber Kette, erinnerst du dich noch, letztens haben wir noch darüber geredet, wo kriegt man eigentlich das Regelbuch online her? Beim Fußball habe ich schnell dfb.de alles gefunden und beim Football war es ja ein bisschen schwieriger und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass in Deutschland das noch immer total eine Nischensportart ist, aber auch selbst der Verband, die GFL, das nicht auf die Kette kriegt, eine Infrastruktur zu schaffen.
In der Tat.
Und als jemand, der sich... bitte?
In der Tat.
Ja, in der Tat. Und als jemand, der sich mit NFL auseinandersetzt, wie viel kriegst du eigentlich davon mit, von diesen ganzen strukturellen Defiziten der deutschen Footballliga und vom deutschen Footballverband?
In dieser Saison tatsächlich wenig. Also ich habe es jetzt dann über die ELF mitbekommen, weil ich da auch ein bisschen kommentiert habe. Und ich habe auch Vereine wie Stuttgart Search und Frankfurt Galaxy zum Beispiel sehr gelobt, auch bei den Leuten, die das übertragen haben. Die haben ja so einen eigenen Game Pass quasi gemacht, auch stellenweise auf ProSieben Max. Und da habe ich die auch echt gelobt, weil die tatsächlich sich Zeit genommen haben für mich als Kommentator und mir Sachen geschickt haben, wie sieht unser Roster aus, was machen die Jungs, ach hier Pressekonferenz-Link, wenn du Bock hast, kannst du mitkommen, mit mir telefoniert. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, sich Zeit nehmen und noch besser kommunizieren. Verband, muss ich ehrlich sagen, habe ich gar keinen Einblick, da will ich mich lieber raushalten, weil das weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, hatte ich noch keine Berührungspunkte mit, aber mit ein paar Teams, glaube ich schon, dass da mittlerweile erkannt wird, wenn wir ein bisschen besser kommunizieren, dann funktioniert es auch. Und vielleicht habe ich dafür auch Verständnis, weil ich bei einem Drittligisten gearbeitet habe und auch da so ein bisschen was vorangebracht habe mit der Kommunikation gegenüber den Medien. Weil da war auch so, wir sind in unserem beschaulichen Unterhaching, wir machen unser Ding und ich gesagt habe, wir könnten aber auch davon profitieren, wenn wir ein bisschen mehr machen. Und genauso kam es auch. Und so ist es, glaube ich, bei der GFL auch, wenn das die Vereine dann noch mehr erkennen, als es gerade aktuell ist. Aber nochmal beim Verband und so, da kann ich nichts zu sagen, weil ich da diese Saison vor allen Dingen keinerlei Berührungspunkte hatte, ab Sommer nicht mehr.
Käthe, kannst du nochmal abschließend was zu den Defiziten vom Deutschen Footballverband an der Stelle sagen?
Naja gut, da gibt es so jede Menge Defizite. Die mangelnde Vermarktung, die haben sie jetzt ja jetzt ihrer Profiliga, der GFL 1 und 2 selbst überlassen. Die dürfen sich jetzt selbst vermarkten, das hat der Verband abgegeben. Aber ansonsten, ja, was soll man jetzt da großartig sagen? Man wirft dem Verband halt vor, intransparent zu sein, gerade was so Geldgeschichten angeht, dass sie nichts für ihre Frauen- oder Jugendabteilung großartig tut. Das überlässt man alles den Landesverbänden. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wirklich das Thema hier.
Ja, ich wollte ja nur mal, weil, wie gesagt, wir haben ja das nur gerade angeschnitten und vielleicht, du hast es ja kurz zusammengefasst, dass es da erhebliche Defizite
gibt. Ist es für die GFL jetzt ein Problem, weil du Vermarktung angesprochen hast, dass es die ELF gibt?
Ja, natürlich. Also in der Hinsicht, dass es jetzt natürlich einen größeren Fisch über ihnen gibt, die ihnen jetzt auch die Spieler abgrasen. Also vorher war am Ende der Nahrungskette das GFL-Team, was immer darauf aus war, die guten Spieler von unten zu bekommen und dann in ihre Team zu integrieren. Und jetzt ist es natürlich so, dass GFL-Spieler auch abwandern zur ELF und das dann so diese Personalsituation verschärft. Und hier in
Coaches-Situation.
Die Coaches-Situation auch, ja. Und hier in Berlin haben wir jetzt ja gerade den Umstand, dass wir 3 GFL-Teams haben mit den Adlern, Rebels und Royals in Potsdam. Und jetzt kommt das ELF-Team dazu. In Leipzig, was auch nicht so weit weg ist, ist eins. Frankfurt ist auch, oder Hamburg ist auch nicht so weit weg. Da wird jetzt schon geguckt, wie kommt man an neue Spieler ran, wie kann ich meinen Pool halten, beziehungsweise wie bilde ich selber neue Spieler aus. Das ist schon zurzeit sehr spannend.
Ja, da bin ich gespannt, weil ich das ja auch so wahrgenommen habe, als dann die ELF losging und jetzt sind ja noch mal ein paar Teams dazugekommen und ich glaube, die haben natürlich auch mit Patrick, mit Coach Zume dann auch jemanden, der die Medien auch früh reingeholt hat, was denen gut zu Gesicht steht logischerweise und vielleicht auch ein bisschen mehr monetäre Möglichkeiten hat, aber keine Ahnung, ob es irgendwann eine Fusion geben könnte, um den Football generell insgesamt vorwärts zu bringen.
Letztendlich muss man das halt irgendwann machen. Ne? Also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist zum Beispiel diese Vermarktungsrichtung Fernsehen. Da ist man an Sport 1 gegangen und diese Übertragungen, die sie machen, sind grottenschlecht. Warum geht man nicht an die anderen Sender, zum Beispiel der Zone, und fragt mal, ob es da eine Kooperation gibt, um einfach mal so ein attraktives Sportprogramm anzubieten. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wäre GFL jetzt für dich persönlich interessant?
Ja, definitiv. Es ist halt immer, es ist tatsächlich so, so blöd es klingt, für mich aktuell nicht interessant gewesen in diesem Jahr, weil ich mit der NFL zu tun habe und weil es ehrlich gesagt, ich gar nicht wüsste, wo kann ich denn irgendwas schauen überhaupt. Und darum geht es ja. Und wenn wir den deutschen Markt halt vorwärts bringen wollen, dann sollte sowas natürlich irgendwie funktionieren und würde ich mir auch wünschen, weil ich muss ehrlich sagen, natürlich gab es, wenn man jetzt NFL-Spiele gewohnt hat, gibt es ein anderes Leistungsniveau, keine Frage. Das ist ja, ja normal. Ja. Das ist auch so, wenn ich mir die deutsche Bundesliga anschaue und dann gucke ich mir die keine Ahnung, die Liga auf den Philippinen an. Ist auch ein anderes Leistungsniveau. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass da mehr passiert, weil ich glaube, in Deutschland, gerade jetzt durch die NFL, mit den Spielen, die jetzt auch hier stattfinden, wie die das anerkennen, wie viele Fans es vom Football gibt, da kann man schon was draus machen. Und wenn man da ein bisschen transparenter ist oder ein bisschen mehr Vermarktung hinbekommt, was nicht leicht ist, kann ich mir durchaus vorstellen, auch für den Verband, das ist nicht einfach. Würde ich mir wünschen, wäre natürlich schon geil, keine Frage. Ich hätte auch Bock hier zu Munich Cowboys, wie es vor einigen Zeiten mal, wenn man war, mal hinzugehen und mal ein Spiel anzugucken, wenn man Zeit hat. Warum denn nicht?
Sehr sympathischer Headcoach, können wir aus Erfahrung sagen. Die hatten wir.
Einfach mal die alten Coach Potatoes-Folgen anhören. So, ja, rückwärts. Rückwärts,
nicht von eins. Genau, wir hatten nämlich Coach Nadine. Dann
verstehe ich aber nichts.
Na, geh einfach mal zwei Folgen zurück und da hast du dann ein Interview mit Coach Nadine, die Head Coach bei den Munich Cowboys ist. War ein sehr interessantes Gespräch.
Und, aber jetzt nochmal zur NFL. Also seit Jahren ist ja vor allem RAN NFL der große Vorreiter für American Football in Deutschland. Und ihr Erfolg ist der Aufbau dieser eigenen Community, was ja Land auf, Land ab total gelobt wird. Das ist auch hier, letztens habe ich gesprochen mit Pit Gottschalk von Sport 1, der das auch hervorgehoben hat, was das Merkmal ist von RAN NFL. Eben diese eigene Community aufbauen und die bespielen und bespaßen und jetzt auch noch mit einer europäischen Football-Liga da auch noch zu bedienen. So, und im Vergleich zu RAN NFL schafft es ihr meiner Meinung nach besser, den Entertainment- und Fun-Faktor vom US-Sport zu zeigen und zu leben und gleichzeitig auch den Grundsinn von Sport, TV-Sportjournalismus zu erfüllen, nämlich Berichterstattung und Erklärung und erklären, was auf dem Platz vor sich geht. Du als DAZNer, worin siehst du die größten Unterschiede zwischen diesen beiden Formaten, die es da im Moment für den deutschen Football-Fan zur Verfügung gibt?
Ich glaube, du hast es rein vom Konzept gar nicht mal so schlecht beschrieben, weil das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, vor einiger Zeit, dass wir uns nicht größer machen wollen als der Sport, sondern wir wollen das, was da auf dem Feld und im Stadion passiert, den Leuten nach Hause bringen. Also am besten, man hat das Gefühl, als würde man mit im Stadion sitzen, hätte den Kommentator noch mit auf dem Ohr. Und das wollen wir versuchen zu vermitteln, oder ich kann ja dann nur für mich sprechen, als freiberuflicher Sportkommentator, der ich bin. Ich glaube, das ist schon dann der Unterschied. Und du sagst es bei den Kollegen von RAN nochmal, dem man einen großen Dank und auch Respekt aussprechen muss, weil die das mit im Football, was die NFL betrifft, wirklich auf den Markt bekommen haben und vorangetrieben haben. Ist das halt eher so eine Entertainment-Geschichte geworden oder gewesen, wo du gesagt hast, hey, das macht ja voll Spaß und guck mal und mega, habe ich auch schon mitgemacht. Haben wir damals mit der Spielverein unter Haching auch mitgemacht, wurden wir sogar gepostet. Icke kenne ich ganz gut, ich mag die Jungs alle, mega cool. Ist halt nur ein bisschen anderes Format und wir versuchen halt eher mehr den Sport an sich zu vermitteln oder das Event, was dort in dem Stadion stattfindet, zu vermitteln mit sportlichem Inhalt, was ich vorhin schon, da wiederhole ich mich, gesagt habe im Sinne von, die Leute wissen Bescheid und wir vermitteln euch, was passiert hier wirklich am Spiel, was ist jetzt fürs Spiel wichtig und nicht, was ist jetzt wichtig, was irgendwo anders passiert.
Käthe, du hast da auch noch eine Frage aufgeschrieben, aber die ist eigentlich schon ganz gut beantwortet.
Die ist eigentlich schon gut beantwortet. Dann würde ich aber mal was anderes fragen. Gerade dich als Münchner müsstest doch jetzt eigentlich einen Cola-Keks freuen, dass die NFL dieses Jahr noch nach München kommt, oder?
Ah, warte mal, da kommen wir
noch. Ach, so gut, dann stelle ich die Frage natürlich professionell nach hinten an.
Ja, absolut, absolut, absolut.
Schneiden wir raus.
Ja, in the making, das lassen wir in der Sendung drin. Nein, also während Carsten und Kelder am Wochenende ProSieben geguckt haben, war ich ja bei euch zu Gast und ich fand die Sendung, das hat mich ein bisschen, weil es ja so dieses Riesenstudio dekoriert ist, hatte was von der Übertragung von der Mondlandung damals, fand ich. Total.
Daran kannst du dich noch erinnern?
Ja. Also,
in Schwarz-Weiß?
Für mich war alles Farbe. Damals.
Weiß ich nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist mit der Mondlandung.
Ich mochte tatsächlich, es war nüchtern, es war sachlich und trotzdem freundlich und dem Zuschauer zugeneigt. Und du warst ja sozusagen der Moderator, der auch hin und her durch das Studio lief. Und ein paar Sachen haben mir richtig gut gefallen. Und zwar, euer Netman war eine Netwoman, die das sehr geil gemacht hat. Okay, die hat auch noch Getränke ausgegeben. Das hat sicherlich auch die Jungs gefreut, die dann da waren. Ja. Und da waren ja doch eine riesige Menge Experten, die dabei waren und dann die zwei, die das Spiel kommentiert haben. Und erzähl mir mal ein bisschen was zu dem Konzept genau von dieser Super Bowl-Sendung, weil ich meine, das ist ja das Highlight auch in der NFL-Saison für euch. Was stand da für eine Idee und was für ein Konzept stand hinter dieser Sendung?
Also ein klassisches Saisonkonzept in Anführungsstrichen. Wir wollten einfach Spaß haben und eine Party haben, was Corona-bedingt natürlich nicht so ging. Also die Super Bowl-Party, wie wir sie uns vorgestellt haben, wäre gewesen, dass alle Endzone-Kommentatoren von unserer NFL-Konferenz da sind oder zumindest die alle können. Noch der ein oder andere auch, die hinter den Kulissen arbeiten. Das heißt nicht nur On-Air-Gesichter, sondern auch Redakteure, Techniker, Ton und so weiter, wer da alles wirklich mitgewirkt hat. Das ging natürlich nicht, deswegen haben wir trotzdem vier Leute dann da sitzen gehabt und wollten einfach nur eine Party vermitteln, quasi wie als würde man jetzt auch zu Hause schauen. Das ist wie so Konzept von The Zone, wenn man so möchte. Kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich das Konzept an sich, ich kommentiere für die sagen mir, es passt, dann ist es in Ordnung. Das ist mein Konzept. Aber das wollten wir so ein bisschen vermitteln. Wir haben eine kleine Super Bowl Party, für jeden was dabei und wir haben einfach Spaß und liefern aber auch Inhalt, damit ihr alle Bescheid wisst in dieser Stunde Vorlauf, in dieser Sendung, was ist wichtig, was kann im Spiel passieren, wer ist wichtig, welche Spieler sind wichtig und ihr zu Hause seid auch wichtig, ihr sollt Spaß haben und wenn euch was auffällt, meldet euch. Und das war eigentlich so unser Konzept und bei der Caro, die sich um Social Media und Daten gekümmert hat, muss man auch dazu sagen, allererste Live-Sendung, dafür echt sehr gut gemacht. Wir waren vorher bei diesem Super Bowl, war in diesem Studio noch der Spieltag produziert worden, die Sendung von Elmar Paulke, die immer auf den Bundesliga-Sonntag und auf das Wochenende zurückblickt. Wir hatten nicht so die Proben, wie man, glaube ich, normalerweise dann hat. Also in Proben hatten wir, also die Zeit, falsch formuliert. Und dafür war es echt spaßig und das war so unser Konzept, zu sagen, wir sind The Zone, wir haben Bock auf das Spiel, wir feiern diesen Sport, wir feiern den Super Bowl, das ist wichtig, das müsst ihr wissen und Party.
Ihr feiert euch nicht selbst.
Bitte?
Ihr feiert euch nicht selbst und das fand ich halt.
Oh ja, doch, wir feiern uns schon selbst.
also ich sag mal so, es ist nicht ganz so geckig, wenn Icke jetzt wieder einen berühmten Lachanfall kriegt.
Oder also
so.
Das nicht, also ich glaube, man bekommt mit und das ist auch das, was ich immer sage, auch die Chemie, wenn man mit Kollegen kommentiert oder auch zusammenarbeitet, wir mögen uns auch einfach. Und man hat diesen Teamgedanken und den vermitteln wir dann auch, glaube ich, on air vor der Kamera. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen und das macht unfassbar viel Spaß. Wir haben danach auch noch lange über das Spiel gesprochen, noch da gestanden und über die Saison gesprochen und über die Sendung. Wir wollen uns alle gegenseitig immer pushen und verbessern, sowohl die Leute, die in der Regie arbeiten, in Absprache mit uns und umgekehrt und deswegen eigentlich ganz geil.
Bevor Keltes Frage kommt, habe ich noch eine kleine Frage zu eurem Schlafrhythmus. Ich meine, wenn man Woche für Woche diese Nacht...
Gegenfrage, welcher Schlafrhythmus?
Okay, hiermit beantwortet. Aber ganz im Ernst, du hast ja auch noch einen anderen Alltag, der jetzt Bundesliga, Fußball, Champions League, bla bla bla. Ich meine, da musst du doch total kaputt gehen am Ende und froh sein, dass du jetzt 7 Monate erstmal wieder Ruhe hast.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich schon noch auf die Offseason. Es war sehr anstrengend. Es ist ja auch so, dass ich aus München ja weggezogen bin vor kurzem, im Oktober aufs Land, also quasi zu Beginn der NFL-Saison. Das heißt, ich fahre auch immer eine Dreiviertelstunde bis Stunde, kommt auch noch dazu. Und es hat sich Gott sei Dank so ergeben und auch da danke an The Zone fürs Einplanen und so. Hab dann nachmittags vielleicht oft mal noch Fußball gemacht, dann ein bisschen Zeit gehabt und dann am Abend NFL. Ja, Schlafrhythmus ist schwierig, weil ich mir natürlich dann auch, wenn ich das Spiel nicht mache, mir das anschaue. Aber es gibt keinen Schlafrhythmus. Also es ist echt schwer. Ich habe es mir angewöhnt, Powernaps zu machen, kann ich jedem nur empfehlen. 20 Minuten, 30 Minuten sich nochmal hinzulegen am Nachmittag. Mittagsschlaf bin ich jetzt auch in einem Alter, was immer mehr beliebt wird.
Und viel Jugend.
Ja, deswegen. Also es ist mit Vorbereitung schon ziemlich stressig. Jetzt habe ich in Anführungsstrichen nur noch den normalen Fußballkommentatoren-Alltag bis Mai, bis die Saison vorbei ist. Und macht auch Spaß.
Spaß, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Deswegen liebe ich diesen Sport ja auch. Und wenig geschlafen oder ungesunden Schlaf hatte ich mit Sicherheit. Aber bin ja noch jung, hoffe ich.
Haben wir gar nicht gefragt, wie alt bist du eigentlich?
Jetzt, ihr seht mich ja gerade.
Das ist doch uns. Du kannst uns erstmal schätzen.
Ja, vorhin hast du ja gesagt, wegen deiner Mondlandung. Also,
Naja.
Du hast vorhin mal gesagt, Führerschein hast du mit 40 gemacht.
Genau, ich bin jetzt 44. Ja.
Siehst du. Ich bin jetzt 30, also ich werde in einer Woche 31.
Da hatte ich noch, da hatte ich noch Träume.
Ja, also, jetzt kann ich es ja sagen, Mann, mit 30, das war schön damals. Ja.
Oh Gott. Da sind noch Sachen gegangen, mit 30.
Aber die Erinnerungen sind jetzt schon schwarz-weiß.
Weil wir vorhin das Thema Konzept der Sendung hatten und zu unserem Konzept unserer Sendung gehört ja auch eine Playlist, die da heißt Kartoffelsalat, die ihr da findet auf Spotify. Und Flo, was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich wurde ja gefragt nach meinen Lieblingssongs. Muss dazu sagen, ich höre wirklich querbeet, wie man das immer formulieren möchte. Und habe aber einen Song, den ich immer gefeiert habe, war Heat of the Moment von Asia. Ich bin 80er-Musik-Fan, also ich mag 80er-Musik mega gerne. Schöne Grüße an die Milchbar auch in München, ja, die immer 80er montags aufhat, ein schöner Club. Habe ich mit Icke auch schon einige Zeiten verbracht. Aber gut, da ist immer 80er-Musik. Da gibt es so viel Blue Monday und was nicht alles kennt. Aber ich habe mitgebracht Heat of the Moment und einfach tagesaktuell, weil ich da auch in den 90ern, ich bin ein Kind der 90er, mit Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre aufgewachsen bin, von der Halftime-Show ein bisschen was mitgebracht.
Okay, ich nehme an, da hast du The Next Episode und Still Dre von den beiden, yes. Dr. Dre und Snoop Dogg.
Boah, ey.
Hast du was, Martin?
Boah, nee, ich hatte ja letztens schon Snoop Dogg mit Gin and Juice, aber 80er Jahre, da gibt es jetzt von mir Toto Africa.
Auch geil, singe ich gern bei der Karaoke, mega.
Ich hab für dich einen 80er mitgebracht, Flo, passend zum Thema, und zwar John Farnham, You Are The Voice.
Oh.
Der war gut, oder?
Der
geht erstens runter wie Öl und zweitens richtig geiler Song.
Genau. Und
als aber ich habe auch einen Karaoke-Song, den ich immer in einer Karaoke-Maschine oder bei so einer Karaoke-Sache gesungen habe. Und zwar Rhinestone Cowboy von, wie heißt der, Glenn Campbell oder so, glaube ich, heißt
der. Ja. Kein Schwein.
Also, Rhinestone, like a Rhinestone Cowboy.
Ah, okay. Ja. Und als Antithese zu deinem West Coast Hip-Hop habe ich mitgebracht noch Method Man im Prodigy-Mix, Check Your Delf und Wu-Tang Clan zusammen mit Tom Morello, Wu-Tang Ain't Nothing to Fuck With.
Okay, und jetzt noch mein letzter, zum letzten Super Bowl. Letztes Jahr wurde er so abgehatet über die Show von The Weeknd. Ich fand die richtig geil. Ich finde den Typen auch mega geil. Und von einem seiner ersten drei Alben war ja damals irgendwie alles zur selben Zeit released, Wicked Games von The Weeknd.
Ach du dickes
I love it.
So, jetzt sind wir auf der Schlussgeraden. Wir haben noch ein paar Minütchen. Reden wir doch mal über NFL und Deutschland. Ne? Wir haben ja vorhin schon festgestellt, Flo lebt in der Nähe von München. Wie ist es für dich? Die NFL kommt endlich nach Deutschland und sie kommt nach München.
Ja, so richtig realisiert habe ich es irgendwie noch nicht. Also es wird mega cool die nächsten 4 Jahre. Zweimal München, zweimal Frankfurt. Ist schon echt cool. Es gibt auch natürlich noch überhaupt keine Infos oder auch für uns nicht. Wir wissen alle noch gar nicht, wer was, wie, wo, wann macht medial. Aber es ist einfach ein geiles Zeichen, dass die NFL kommt. Ich durfte ja auch zweimal diese Saison gemeinsam mit Christoph Stadler Scott Hansen interviewen. Kann man sich übrigens nochmal anschauen auf der Plattform, auf thezone.de, wer möchte. da hat er auch gesagt, er möchte unbedingt auch mal nach Deutschland kommen, weil er merkt, dass die Red Zone angenommen wird und Deutschland geil. Und er möchte eine Deutschland-Tour machen und hat es auch gefeiert, dass wir das jetzt auch machen, als übrigens einzige außer USA amerikanische NFL-Konferenz, also außerhalb der USA als einzige in der eigenen Landessprache. Mega geil. Deswegen habe ich immer gesagt, was Historisches. Und das hat er einfach gefeiert und meinte auch, Das ist so geil, dass die NFL jetzt auch nach Deutschland kommt. Der will unbedingt vorbeikommen. Also ist auch gerne eingeladen und ich finde es mega cool. Also ich will unbedingt dann dahin. Ich will es mir angucken. Ich finde es geil für die Fans. Es ist ein super Zeichen für die Fans, die treuen Fans. Viele der Deutschen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent, 60-70% in den Stadien in London waren eh gefühlt Deutsche. Mhm. Also echt mega cool und das absolut richtige Zeichen. Freue ich mich drauf für unsere Fans, für die NFL-Fans. Und natürlich, wenn es dann in München gespielt wird, will ich irgendwie, wenn es möglich ist, da auch dabei sein, keine Frage.
Wie kriegst du das denn so mit als jemand, der sich jetzt sehr intensiv mit der NFL beschäftigt? Welchen Impact haben die deutschen Spieler dort in dieser Liga? Also man kriegt ja so langsam mit. Früher war das so, die Deutschen konnten nur Kicker und O-Liner exportieren. Jetzt sind da auch schon Running Backs und Receiver mit dabei. Also da tut sich ja ein bisschen was. Was für einen Impact haben die auf diese amerikanische Liga?
Also ich glaube, dass die europäischen Spieler generell durch diesen Pathway-Programm oder auch woanders her, das mittlerweile von der NFL wirklich angenommen wird. Deutsche Spieler-Impact ist immer noch schwer. Es ist halt noch, Amon-Ra-St. Brown, Deutsch-Amerikaner, ist natürlich für uns ein Thema. Mega geil, dass er da so geliefert hat, habe ich mich sehr gefreut für ihn. Mhm. Und Jakob wird ja auch bei den Patriots von allen Seiten gelobt ohne Ende für sein Blocking. Ja. Ich glaube, die NFL hat mittlerweile echt angenommen, dass man auch anders Spieler bekommen kann, die nicht den normalen USA-Weg übers College und so gegangen sind, sondern auch aus Europa kommen über irgendwelche Programs, über irgendwelche Trainingcamps. Und ich glaube, dass sie aber das nicht tun sollten jetzt, nur weil der deutsche Markt so steigt, irgendwie einen Deutschen unbedingt reinwerfen und irgendwie vermarkten oder mit aufziehen zu müssen, sondern wirklich aufgrund der Leistung. Und das haben Jakob und Amon-Ra gerade auch EQ schon gezeigt und auch in der Vergangenheit mit Sepp und Markus Kuhn. Also ich glaube, dass sie da offener geworden sind für solche Geschichten.
Jetzt kommt ja, wie gesagt, die NFL nach Deutschland, Regular Season Games, also nicht nur wie damals American Bowl oder wie hieß es? American Bowl, ne? Ja. Sondern tatsächlich halt wirklich richtige Punktspiele. Und meine Frage war da wirklich, ist der deutsche Markt wirklich so groß, dass die NFL nur deswegen nach Deutschland kommt? Oder ist es auch so eine geostrategische Entscheidung, ins Zentrum von Europa zu gehen? Um, sag ich mal, alle Football-Fans, die es in Europa gibt, da irgendwie hinzulocken als zentralen Punkt. Neben Großbritannien, die ja, sag ich mal, jetzt nach dem Brexit vielleicht auch nochmal anders steuerlich mit so einer Großveranstaltung umgehen werden.
Das mag sein. Brexit kann da durchaus Thema sein. Ich glaube aber, dass sie das vorher dieses, was du gesagt hast, die Strategie mit London schon ganz gut hatten, weil London ist eigentlich aus ganz Europa als ein Drehkreuz in Anführungsstrichen jetzt durch den Brexit nicht mehr ganz so immer schon gut erreichbar gewesen. Und ja, Frankfurt, wie die Amis immer sagen, auch natürlich. Und München auch. Ist auch zwei Riesenflughäfen, die als Drehkreuz gern genommen werden. Kann mit ein Thema sein, glaube ich auch, absolut. Aber ich glaube schon, dass es nicht nur irgendwie ein Gerede ist von Leuten, wo es ich mitbekomme, Interviews, die ich mitbekomme oder auch mit Scott eben letztens gesprochen habe, auch abseits der Kameras, der das dann auch meinte. Das wird wirklich anerkannt. Also die merken das schon und die haben ja auch schon unter anderem auch mal Kommentare von RAN mal gefeiert. Die erkennen das schon an, dass wir da echt mit einer gewissen Energie hinter diesem Sport stehen und uns dafür sehr interessieren. Und das auch, glaube ich, immer wieder, weiß ich gar nicht, wie da die Zahlen sind, aber auch wirklich viele Deutsche auch über den großen Teich fliegen, um dort Urlaub zu machen und auch NFL-Spiele zu gucken. Also ich glaube, dass das schon der Hauptgrund ist, aber natürlich ist es strategisch besser, als wenn wir jetzt, keine Ahnung, in Algerien wären, ja, wo es dann schwierig hinzukommen ist. Gar nichts gegen Algerien, wunderschönes Land.
Da schätzt die algerischen Football-Fans.
Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine, wenn wir als Football-Community, wie wir in Deutschland sind, uns nach Algerien setzen würden, jetzt mal als einfach nur als geografischer Punkt. Algerien ist ein super schönes Land. Aber dann, das kann halt schwieriger sein. Ich glaube schon, dass das damit eine Rolle spielt, dass Deutschland sehr, sehr gut erreichbar ist in Mitteleuropa liegend. Keine Frage.
Und dann kommt es doch noch darauf an, was man für Stadien vor Ort hat. Ne? Und nicht überall Absolut. Findet man NFL-taugliche Stadien. Martin, ich würde sagen, die letzten zwei Fragen.
Ja, genau. Also vor 3 Jahren, 4 Jahren war die NHL ja auch in Deutschland für Preseason Games. Einmal waren es die Kölner Haie, die gegen die Edmonton Oilers gespielt haben, und 2019 die Eisbären Berlin, die gegen die Chicago Blackhawks gespielt haben. Und der Eindruck, der so auch bei den Hockeyfans in Deutschland hinterblieb, war, naja, eigentlich haben die so ihr Pflichtprogramm hier abgeliefert, haben ein paar Trading Cards personalisieren lassen, man konnte hier ein bisschen was kaufen, so der oberflächliche Merch, aber so richtig investiert hat die Liga in Deutschland bei ihren Veranstaltungen nicht. Was erwartest du, was die NFL hier abfackeln wird, wenn sie kommt?
Boah, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass da ein bisschen mehr passieren wird, weil das auch alles Teams sind, die auftauchen werden, die tatsächlich eine deutsche, gute, recht größere Community haben, also eine Fanbase haben, mit den Panthers, Patriots, Chiefs und wer war das vierte Team? Jetzt habe ich es vergessen.
Buccaneers.
Buccaneers, genau. Die wirklich eine gute deutsche Fanbase haben. Da gibt es noch andere, wie die Seahawks zum Beispiel, auch eine sehr große Fanbase in Deutschland hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass es schon so ausgewählt ist, dass da ein bisschen mehr passiert als nur, weil es auch ein Regular-Season-Spiel ist. Also genau. Glaube ich schon, dass da ein bisschen mehr passiert.
Also der Herr Vollmer, der ja der NFL-Botschafter für dieses Thema ist, hat ja bekannt gegeben, dass die NFL schon vorhat, hier auch so eine gewisse Infrastruktur aufzubauen. Also sie kommen, um zu bleiben, und wollen dann halt auch Talente hier aufbauen. Sie wollen in die Schulen gehen, sie wollen ein Ausbildungsprogramm anbieten, wollen versuchen, hier auch so den Football so ein bisschen zu unterstützen. Also die wollen hier schon so ein bisschen machen und tun, und da bin ich persönlich schon sehr gespannt drauf, was da alles kommen wird.
Ja.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Engagement länger als 4 Jahre geht, wenn sich das für die NFL auszahlt.
Ja, denke ich auch. Ja. Nichts hinzuzufügen. Finde ich auf jeden Fall cool. Ich hoffe, das klappt auch so, dass dann auch in den Schulen und so, dass da ein bisschen was passiert, dass der Football noch präsenter wird, auch bei uns in Deutschland.
Wäre ganz absolut, cool. Absolut. Martin, deine letzte Frage?
Du jetzt noch oder meine letzte Frage, oder hast du noch eine Frage?
Na, ich würde halt fragen, guckst du halt auch unseren deutschen Football? Wenn ja, welches Team? Und dann vielleicht noch, was ist dein Lieblings-NFL-Team?
Ist das jetzt die Frage, oder wollt ihr euch noch ausklamüsern, wer die letzte Frage stellt?
Nee, das ist jetzt meine Frage. Nee,
ich, das ist seine, dann kommt noch eine von mir, aber die ist harmlos.
Ja, deutschen Football, habe ich ja gerade vorhin schon mal gesagt, schwer zu verfolgen, auch beruflich. Ich verfolge zum Beispiel auch die dritte Liga, seitdem ich bei Haching weg bin, fast gar nicht mehr im Fußball. Deswegen sehr schwierig, würde mir wünschen, es wäre anders möglich. Ja, Lieblingsteam in deutscher Sicht habe ich jetzt da auch nicht. Ich würde entweder eins aus Berlin nehmen, weil ich da aufgewachsen bin, von den Vieren.
Und NFL-Team?
Oder die Munich Cowboys. Wollte ich immer, das muss ich noch kurz erzählen, als ich in Malle am Strand war, haben wir immer den Football gekickt, natürlich mit unseren Hachinger Jungs, weil wir auch immer natürlich kicken, und es sind auch die Fußballprofis, sind ja auch alle sehr footballverrückt, die interessieren sich da sehr für. Auch noch andere Sportarten, aber auch Football. Und ich habe immer gesagt, weil ich so geil am Strand gekickt habe, ich muss mich bei den Munich Cowboys als Kicker bewerben. Habe ich noch nicht gemacht, vielleicht mache ich das noch.
Mach mal, ich kann dir da Kontakt geben.
Sehr gut, machen wir. Und Lieblings-NFL-Team habe ich keins. Klingt blöd, ist aber tatsächlich so. Ich feiere die Liga einfach generell. Ich feiere einzelne Spieler sehr. Ich feiere einzelne Franchises sehr, im Sinne von, ich finde die sehr sympathisch. Das ist zum Beispiel bei den 49ers, bin ich so ein Sympathisant, aber auch bei den Cleveland Browns tatsächlich. Die ich ganz cool finde, weil ich Denzel Ward und Myles Garrett einfach krasse Maschinen finde. Denzel Ward ist mein Lieblingsspieler in der NFL. Und ich habe aber auch so Russell Wilson, habe ich immer schon gefeiert. Was fällt mir noch? Also einzelne Spieler rund um die NFL, Josh Allen. Also da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Andy Isabella, Wide Receiver von den Cardinals zum Beispiel auch, fand ich auch immer mega cool. Also,
Larry Fitzgerald.
Ja, der auch.
Oh gut, also, ist jetzt retired.
Kein NFL-Team. Ich freue mich dann schon für das ein oder andere Team. Ich gönne es auch zum Beispiel jetzt beim Super Bowl. Waren ja viele für die Bengals. Ich war auch, glaube ich, eher mehr für die Bengals als für die Rams, wenn man das so sagen kann. War aber natürlich sehr
neutral. Jamar Chase war doch der allergeilste.
Ja, voll. Wirklich. Aber ich muss auch sagen, jetzt im Nachgang, ich gönne es Cooper Kupp unfassbar. Ich habe mich mit dem Typen sehr tief beschäftigt in der Playoff-Zeit. Ich gönne es Matthew Stafford, dass er endlich den Ring auch hat, dass er jetzt wirklich das zeigen konnte, was er auch wirklich kann in einem guten Team. Und da freue ich mich immer mehr über die einzelnen Geschichten und die Leute, die es dann geschafft haben, als einzelne Teams anzufeuern. Mhm. Ja.
Martin. Jetzt ist aber jetzt meine letzte Frage. Jetzt ist ja 7 Monate richtig Schicht im Schacht mit Football. Was machst du eigentlich in der ganzen Zeit dann
bis zum ersten Preseason-Game?
Deutschen Football gucken.
Unter anderem, wenn es klappt.
Coach Potatoes hören.
Ja, das auch.
Das, das
ja.
auch, das auch. Und dann sind eh schon 7 Monate rum. Nee, also ich werde halt wieder, ich werde halt natürlich Fußball kommentieren bis Mai. Dann mache ich mit Sicherheit auch mal Urlaub im Sommer. Da haben wir Sportkommentatoren ja auch ein bisschen Zeit. Und ansonsten versuche ich immer, was auch sehr schwer fällt aufgrund der 7 Monate, regelmäßig NFL Network zu gucken, in die NFL-App reingucken, was gibt's für News. Free Agency ist natürlich dann Thema, da guckt man immer, das gibt ja so ein paar wie sagt man das, Meilensteine der Offseason, Draft natürlich dann auch. Also man kann schon immer dabei bleiben, das mache ich dann auf jeden Fall. Und ansonsten meine ganz normale Arbeit mit Fußball kommentieren und Urlaub.
Juti, dann würde ich dich noch um eine letzte Weisheit bitten.
Meine
letzte Abschlussweisheit. Ja, ein Abschlussspruch.
Habt ihr nicht Kälter, aber ihr habt doch immer bei allen anderen Interviewgästen immer dieses Entweder-Oder.
Achso, die obligatorischen 5 Fragen, soll ich die noch bringen?
Da muss auch Flo auch
die können wir noch machen. 3 Minütchen habe ich noch. Ich sage aber noch, meine Weisheit wäre gewesen, nur dass ihr wisst, zu viel Wasser tötet auch eine Pflanze.
So. Okay, alles klar. Juti, dann kommen wir zu den obligatorischen 5 Fragen. Coca-Cola oder Pepsi-Cola?
Coca-Cola.
Sehr gut. Burger King oder McDonald's?
Eigentlich müsste ich jetzt aus, dadurch, dass wir mit Burger King gedreht haben, dieses Jahr Burger
King. aber der Joker ist, dass in München in der Wirtstraße das erste McDonald's Deutschlands eröffnet wurde, an der Tegernseer Landstraße.
Also ich sag mal so, Tendenz eher McDonald's, aber beide haben ihren Charme und
diplomatisch.
Beide haben Sachen, die ich sehr gut finde und die ich nicht so gut finde.
Okay, Star Trek oder Star Wars?
Keins von beiden.
Okay. So, wenn du jetzt dein Fantasy-Team zusammen hättest, gegen welches real existierende Team würdest du antreten wollen?
Weil ich dann damit einhergehend, wo ich die besten Chancen habe?
Also mach mal. Also du hast einen Gegner
frei. Genau, wo ich glaube, dass ich die besten Chancen habe.
Nee, einfach, was so deine Traumvorstellung wäre. Einfach nur just for fun. Gegen welches Team würdest du mit deinem Fantasy-Team am liebsten einfach just for fun zocken wollen?
Just for fun würde ich am liebsten zocken wollen gegen die Cleveland Browns, weil die Defense eine unfassbare Herausforderung wäre.
Mhm. Okay, alles klar.
Und jetzt, waren das schon 5?
Ja.
Nee, glaub nicht. Aber
diskalkuliert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ey, Flo, aber jetzt erlösen wir dich vor der letzten Frage. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ich fand, das war wieder mal sehr, sehr, sehr spannend, was die Leute eigentlich beruflich machen. Ja. Und dass man dieses Ding hier mit, der eine redet in der Slow-Mo und der andere redet im bewegten Bild.
Im Real.
Ja, genau. Aber da werde ich jetzt drauf achten. Das
halt. Aber es kommt ja auch immer drauf an, ob es eine Off-Matz ist, ob es eine Voll-Matz ist. Ne? Das kommt immer drauf an. Ich kann jetzt die Begriffe noch um mich jonglieren. Aber nee, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Ich wünsche euch eine schöne Off-Season. Viel Spaß mit dem deutschen Football. Ne? Bleibt
danke, danke.
Und vielen
Dank. Und ich werde mal irgendwie bei euch reingucken. Ich muss mir da jetzt mal ein Bild von machen.
Ja.
Okay, liebe Leute, das waren die Coach Potatoes, der Talk mit Florian Hauser, Kommentator bei The Zone. Ihr könnt uns natürlich wieder auf Instagram folgen und kommentieren. Neuerdings sind wir jetzt auch bei Facebook mit einer Seite unterwegs. Da könnt ihr auch schreiben und eure Fragen stellen. Kommentiert doch einfach mal, wie ihr dieses Format heute fandet. Vielleicht können wir auch eine Frage an Florian Hauser weiterleiten. Wäre auch mal ganz interessant.
Gerne, Facebook ist ja jetzt im Kommen, habe ich gehört.
Richtig. Und ansonsten...
Das ist unsere Metaebene.
Unsere Metaebene, genau. Und ansonsten folgt unserer Playlist auf Spotify, der Kartoffelsalat. Wir hören uns nächste Woche, dann ist auch Carsten wieder dabei. Wir freuen uns und wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
Servus.
Coach Potatoes.